damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Super-Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der geilen Bärbel Breakout. Guten Tag, meine Lieben. Wer von euch mir noch nicht auf Instagram folgt, sollte das natürlich nachholen, @BarbieBreakout, just saying. Ich mach's in die Shownotes. Aber darum geht's gar nicht. Ich hatte bei Instagram vor ein paar Tagen schon angekündigt, dass es heute eine Überraschung gibt und die gibt es tatsächlich. Alle letzten 5 Folgen von The Diva and Me sind nun online bei TV Now Premium. Sozusagen die 2. Staffel. Wer da noch kein Mitglied ist und auch keine Lust hat, da ein verbindliches Mitglied zu werden, kann einen 30-Tage-Test-Account quasi anlegen mit seiner E-Mail-Adresse. Da muss man nichts bezahlen. Man kann sich da einfach anmelden. Ich packe auch den Link in die Shownotes und dann kann man das schauen. Alle 10 Folgen, alle 2 Staffeln sozusagen. Man kann auch die Shopping Queen nochmal schauen mit der Pempenko, der Stella Destroy, der Absinthia und mir, was ja wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Sendung war. Und man kann auch zum Beispiel Prince Charming schauen, die neue Staffel. Die läuft dann da, bevor sie auf Fox läuft. So, das nur mal am Rande. Zu meinem heutigen Gast. Als ich den Apple-Deal eingetütet habe, als ich wusste, okay, ich mache jetzt mit bei Gesichter Deutschlands und die Kampagne dreht sich darum, wie geht es uns 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Wer sind wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? War mein erster Gedanke war Kim, weil ich kenne Kim schon, oh Gott, über 20 Jahre. Ich habe Kim kennengelernt, kurz nachdem ich hierher gezogen bin. Das ist die einzige Person aus der Zeit, mit der ich auch noch befreundet bin, meine ich. Ach nee, Anja. Ja, aber Kim habe ich vorher kennengelernt. Und genau, wir haben zusammen damals Berlin, also sie hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, hat mir so ein bisschen die Clubs gezeigt, die Läden gezeigt, hat mich Leuten vorgestellt und war eine wirklich tolle Freundin. Und wir haben damals oft auch über ihre Zeit im Osten gesprochen. Kim kommt aus dem Osten und war da eigentlich erst, ich würde sagen, ohne es selber mitbekommen zu haben, so ein bisschen die Führungsfigur, die Galionsfigur der Punkbewegung im Osten, in Chemnitz und in Karl-Marx-Stadt. Sie wird mich hauen, wenn ich Chemnitz sage, in Karl-Marx-Stadt. Und war aber deswegen dann auch ganz krass Stasi-Spitzeleien ausgesetzt, war meines Wissens mehrmals im Knast sogar, also wurde irgendwie eingesammelt und weggesperrt, weil sie aussah, wie sie aussah und weil man eben Angst vor ihr hatte. Und hat dann auch, als sie dann im Westen war, Jahre später, also sie hat dann rübergemacht, wie man so sagte, und als sie dann Jahre später ihre Stasi-Akte einsehen konnte, waren da auch nochmal ein paar ganz schöne Klopper drin von Leuten, wo sie nicht gedacht hätte, dass die sie bespitzelt haben, so Leute aus ihrem engen Umfeld. Und die Geschichte hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Die arbeitet auch an der Doku schon seit mehreren Jahren mit einer Filmemacherin, die diese Geschichte erzählen will. Und ich finde die Geschichte so toll, deswegen erzählen wir die hier heute. Die passt, finde ich, wie Arsch auf Eimer zu Gesichter Deutschlands und passt auch in den Oktober. Und bevor wir alle anfangen, Halloween zu schreien, ist das doch, es ist wichtig, dass wir auch so eine Geschichte erzählen. Deswegen ist heute die Kim bei uns und ich freue mich wahnsinnig. Wer sie gar nicht kennt, Kim, wie gesagt, kommt aus dem Osten, hatte da große wilde Punk-Vergangenheit, ist dann nach Berlin gekommen, hat sich hier angefangen auch als Sängerin zu verdingen. Kim LaBelle nennt sie sich, hatte eine Band, die Glitter Explosion, und macht halt, ne, kann echt schön singen. Und ich glaube, unser erster Song, den sie, also sie hat gesungen, ich habe im Hintergrund performt, war Proud Mary. Ich erinnere Tom Jones Covers von ihr, Me and Mrs. Jones, die sie toll gemacht hat. It's Not Unusual. Also all so eine Sache, das kann sie super. Dann hat sie irgendwie sehr viel Paillette an und einen Cowboy-Hut und malt sich manchmal auch einen Bart und das sieht einfach recht toll aus und es klingt super. Ihr hat auch beim Pulse Massacre, wir hatten ja eine Mahnwache hier in Berlin, eine wunderschöne Mahnwache. Über die hatte ich auch an anderer Stelle schon mal gesprochen und da hat sie auch den Song, den Melissa Etheridge extra dafür geschrieben hat, Everybody's Got a Pulse, hat sie ja auch live gesungen. Auch das packe ich in die Shownotes. Und ja, so, ihr Süßen, habt eine schöne Folge, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund, achtet auch auf andere, bitte. Es geht nicht nur um unseren eigenen Arsch, sondern um viele andere auch. Und es geht auch nicht mehr nur noch um die Leute, die man eventuell mit infizieren könnte, sondern es geht auch, man muss auch ein bisschen an die Freelancer denken, die ein zweiter Lockdown in den absoluten Ruin stürzen würde, mich eingeschlossen. Im zweiten Lockdown überleben viele von uns dann nicht mehr. Deswegen bitte verantwortungsvoll bleiben, bitte zu Hause bleiben, auch wenn die Regeln einen vielleicht ankotzen oder sie einem nicht einleuchten wollen. Am Ende wird es doch alles Sinn machen, indem wir einfach aufeinander achten. So, ne? In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und viel Spaß mit der Folge. Bis dann.
Mariniere. Hallo Bobby.
Hallo Kim.
Hi.
Wie geht's dir, mein Schatz?
Ja, ein bisschen müde, ansonsten sehr gut.
Weil du so viel arbeitest, ne?
Weil ich so viel arbeite, ja. Im Moment ist ein bisschen viel, aber ich will überhaupt nicht schimpfen.
Nee, ist geil.
Es ist total geil.
Ist richtig geil.
Ja, aber ich hätte gerne so mal 2 Tage, wo ich gar nichts, wo ich einfach nur im Schlafanzug durch die Wohnung tappe und nichts mache.
Ich habe im Podcast mit Gloria, habe ich schon ganz viel über dich gesprochen. Mm. Also haben wir ganz viel über dich gesprochen.
What?
Ja, weil du ja der Grund bist, warum das Gloria und ich uns das erste Mal begegnet sind. Du hast mich ja damals mit ins Esso geschleppt, weil wir Proud Mary zusammen gemacht haben.
Okay.
Du hast Proud Mary gesungen und ich habe die Choreografie gemacht und habe sie Gloria und Phyllis Mephister beigebracht.
Okay.
Und dann haben wir das im Esso aufgeführt, das weißt du gar nicht mehr, ne?
Ich dachte, ich habe Proud Mary gemacht mit Linda von Tennstedt.
Zuerst.
Maria 2000. Ach,
genau.
Mit euch nochmal?
Ja.
Ach was?
Es gab auch direkt böses Blut.
Aber oh,
warum die neue jetzt und so? Und jetzt ist doch eigentlich der Job von Linda.
Ich war ja sofort in dich verliebt.
Wirklich?
Natürlich. du warst als Saftschubse, ne? Nee, Quatsch, nicht Saftschubse. Du hast erst hinterm Tresen gearbeitet. Nicht,
nein, im Drucksaal.
Im Drucksaal, genau. Ja. Also. Ja,
ach so, Bedienung meinst du?
Genau,
ja,
genau.
Ich war Bedienung im Drucksaal.
Ja, da haben wir uns kennengelernt.
Einem nicht weiter erwähnenswerten Restaurant in Friedrichshain, das es nicht mehr gibt. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Das war mein allererster, mein zweiter Job. Mein erster Job in Berlin war im damaligen Ad Libitum, das heißt heute Himmelreich.
Ja.
Hinter der Bar, gleich in der ersten Nacht sich am Tresen einen auf mich runtergeholt. Und ich stand da alleine, der Chef war feiern. Und ich dachte auch so, okay, willkommen auf Berlin. Das ist schön hier, ich möchte nach Hause gehen und auf den Arm.
Der Laden war furchtbar.
Horror.
Der war schlimm.
Horror. Mhm. Genau, dann habe ich im Drucksaal angefangen und da habe ich dich kennengelernt. Und du bist somit meine längste noch lebende Berliner Freundin.
Wow.
Ja.
Wow, wo ist der Shampoo? Das ist ja krass.
Ja.
Echt?
Ja. Und durch dich habe ich dann Glory kennengelernt, durch dich bin ich ins Esso gekommen.
Wow.
Ja, ich verdanke dir auch ganz viel.
Das habe ich völlig, also habe ich gar nicht so gesehen und ich bin jetzt völlig überrascht.
Siehst du mal.
Und ganz gerührt. Meine Güte.
Ja, das cool. Das waren wilde Zeiten damals, das war echt toll.
Ja.
Ich weiß nicht noch. Und du, Gloria hat auch erzählt, wir sind da angekommen und hast gesagt, die Barbie kommt mit, die Barbie ist schüchtern. Ihr müsst alle ganz lieb zu
hab
dir
ich
sein.
Oh,
ja.
Das waren meine Muttergefühle,
ja.
Die da irgendwie so durchkamen.
Damals war ich auch noch schüchtern, also damals war ich noch so
du warst,
vorsichtig.
Ja, du warst sehr vorsichtig, ja. Das stimmt, ja.
Ich würde gerne, du bist... Also A, bist du natürlich eine wahnsinnig tolle Sängerin und da kennen dich auch die meisten her, aber du hast natürlich eine wahnsinnig spannende Geschichte auch schon im Osten der Republik. Du bist wann geboren?
64.
64. Und wo?
In Karl-Marx-Stadt.
In Karl-Marx-Stadt.
Ich bestehe auf das A.
Das heißt heute Cottbus, glaube ich. Ne?
Nein, das heißt Chemnitz.
Ah, Chemnitz. Ich bin ja total
Mitte. Cottbus hieß immer schon Cottbus.
Okay.
Ja, nee, es heißt wieder Chemnitz. Es ist früher Chemnitz, dann Karl-Marx-Stadt. Und dann gab es irgendwann in den 90ern einen Volksentscheid. Da durfte halt einige der Bevölkerung von Karl-Marx-Stadt entscheiden, ob es wieder Chemnitz oder weiter Karl-Marx-Stadt heißt. Und meine Mama, die hat mir damals ihren Stimmzettel gegeben und sagt, so wisst ihr, mir ist das scheißegal. Ich habe in Chemnitz gelebt, ich habe in Karl-Marx-Stadt gelebt, das ist mir wurscht, kannst du machen. So, und dann durfte ich abstimmen für sie. Fand ich natürlich toll, habe natürlich für Karl-Marx-Stadt gestimmt, weil Karl-Marx-Stadt, finde ich, ist ein toller Name. Karl-Marx ist ein toller, aber er war ein heller Kopf.
Mit Abstrichen.
Ja, mit Ab, danke. Und und ich habe dann für Karl-Marx-Stadt gestimmt, aber leider waren 50.000 circa für Karl-Marx-Stadt und 100.000 für Chemnitz. Und
na gut, das ist relativ eindeutig.
Ja,
nicht. Waren deine Eltern denn gerne da? Also sind die da, waren die Überzeugte?
Also mein Vater war... der war Parteisekretär im Betrieb, der war SED-Parteisekretär, der war sehr überzeugt, bis irgendwann nicht mehr. Aber früher war der sehr, sehr überzeugt.
Ja.
Meine Mama, die hat einfach nur Parteibuch gehabt, also aber einfach nur Mitglied in der SED.
In der SED.
In der SED.
Nicht mit großer Überzeugung, sondern eher, weil man halt musste.
Ja, so ungefähr, genau.
gut. Also Mutti war nicht so systeminteressiert, aber Papi schon.
Also
Papi
fand's gut. Genau, also Mutti hat eher so, ne, Kinder großziehen, arbeiten gehen und sowas alles.
Ja.
Das hätte auch uns ja teilweise alleine versorgen müssen und so. Und Vater war schon, und der war auch viel unterwegs, was das betraf. Und als ich 8 war, hat er uns verlassen.
Okay.
Da hat er nämlich sich zusammengetan mit einer FDJ-Sekretärin.
Die haben sich verdient.
Bei den Weltfestspielen kennenlernte oder so. Irgendwie okay. Sowas. Also ganz merkwürdig. Und die war eine ganz unsägliche Frau, aber nun gut. Ja, und da war er dann weg. Das war ein bisschen schade, aber er hatte eh wenig Zeit für mich. Also ich habe wenig Momente, an die ich mich erinnere, wo Vater da war. So. Mhm. Da war Mutter schon eher. Also klar, ich habe ja auch bis zum Schluss bei ihr gewohnt. Wir hatten ja eine große Wohnung. Und sie war schon eher so mein Part.
Okay, gut. Und dass sie dich alleine durchbringt, war das selten im Osten, dass so alleinerziehende Mütter, war das eine Seltenheit oder... Damals nee. Noch? Also im Westen wäre das ja schon ein Ding gewesen.
Nee, das war damals kein Ding im Osten.
Nee.
So. Also das Ding, was meine Mutter halt, wir sind 4 Mädels gewesen und alle von einem verschiedenen Vater.
Hatte die noch andere Hobbys? Oder?
Also bitte. Sie hat im Chor gesungen, in der Oper.
Eine
also bitte.
Dame, ja.
Von ihr habe ich meine Stimme. Also, nee, meine Mutter war eine, also ich liebe sie immer noch. Und
ja,
alles gut. Nee, sie hat halt immer gedacht, jetzt ist die große Liebe. Und jedes Mal war es das halt nicht. Mhm. Und wir sind halt alle Mädels eben auch so weit auseinander. Also meine größte Schwester, ich bin das jüngste Kind, die Große ist jetzt vor 2 Tagen 75 geworden.
What?
Das ist krass, ne? Die ist 19 Jahre älter als ich. Könnte meine Mutter sein.
Wahnsinn.
Ja, meine Mutter hat mich auch spät bekommen, mit 42. Mhm. Da hatte sie ja auch, also als sie meinen Vater heiratete, war sie 42 schwanger schon und er war 27.
Oh, wow.
Ja, also von wegen hier Ashton Kutcher und
Demi
Moore. Haha, meine Mutter und mein Vater. Ja.
She was a cougar.
Ja, Peter und Ilse, du, ich sag's dir.
Toll.
Ja.
Das klingt aufregend, kindheitstechnisch klingt das aufregend, volles Haus irgendwie, viel Umstrukturierung. Aber gute Erinnerungen, so die ersten, trotz Vater weg oder so, oder war es für dich eher anstrengend?
Nee, es war nicht anstrengend, weil wie gesagt, Vater war eh nicht so oft da und irgendwann kam er halt ganz, ganz selten nur mal kurz zu Besuch oder ich bin halt zu ihm. Das war jetzt nicht so schlimm irgendwie. Aber trotzdem habe ich ihn geliebt und ich weiß später dann, viel später, da habe ich mich dann mal mit ihm hingesetzt und gesagt, so Vater, wir müssen mal reden, ich habe da ein paar Fragen. Und dann hat er auch so, du darfst mich alles fragen. Ich sag dir, ich gebe dir immer eine Antwort. Und das haben wir dann gemacht und das war sehr reinigend, das war sehr gut. Warum er halt sie verlassen hat, was das gewesen ist und so weiter und so fort. Und
das finde ich toll, wenn Väter sowas machen. Mein Vater hat das auch gemacht vor Jahren, als es bei mir so losging, als ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt wirklich, also ich bin ja in Therapie quasi mit Abständen, seit ich 16 bin, aber dass ich so wirklich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt wirklich auch dran arbeiten, damit ich nicht draufgehe. So. Und da hatte ich natürlich ganz viele Fragen, auch über das Verhältnis zwischen meiner Mutter und ihm und so. Und der hat sich, was ich sehr geschätzt habe, der weiß, also er war sich sehr bewusst, dass er sich nicht all die Jahre nicht durchgehend mit Stolz bekleckert hat, was meine Erziehung anging. Aber er war offen, mir zu allem ehrlich Rede und Antwort zu stehen und auch ganz offen darüber zu sprechen, was er überhaupt noch erinnert. Vieles erinnert er auch gar nicht mehr. Aber das hat mir auch geholfen tatsächlich, dass man da so offen drüber reden konnte, ohne dass da gemauert wird. Auf meiner Mutters Seite wird ja nur gemauert.
Das war bei meiner Mutter genauso.
Kann ich mich nicht erinnern? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, um Gottes Willen.
Ich möchte nicht darüber reden.
Ja, ja.
Also über meinen Vater wurde dann, das war wirklich der, wie sagt man, der Teppich des Schweigens irgendwie bedeckte meinen Vater. Also das war, sie, ich glaube einfach auch, er hat ihr das Herz gebrochen, als er gegangen ist. Also immer, wenn die Sprache auf ihn kam, sie hat da auch immer gemauert und nein, da möchte ich jetzt nicht und geht dich nichts an oder irgendwie so.
Also, kam danach noch jemand oder war das dann auch Fini für sie?
Für sie war Fini. Also sie war 50 und hat dann gesagt, nee, jetzt nicht nochmal. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das fand ich auch ein bisschen schade so, aber gut, das war ihre Entscheidung.
Aber ich finde es absolut nachvollziehbar auch, also gerade wenn man ihr das Herz gebrochen hat und sie hat sie offensichtlich auch öfter versucht, und dann irgendwann kapiert hat, okay, maybe.
Ja.
Vielleicht ist es nicht für mich.
Nee.
Und vielleicht würde ich den Schmerz auch einfach nicht nochmal haben.
Nee, garantiert. Aber mein Vater, der hatte dann endlich irgendwann seine Frau gefunden. Mhm. Und die hatte er bis zum Schluss. Papa ist jetzt vor 5 Jahren gestorben. Mhm. Und eingeschlafen. Wie neben schön. Ihr, einfach so. Hat wie noch schön. So einen Schnarcher gemacht und das war's. Ja, das hat er sich immer gewünscht. Also er hat's gut gemacht. Für sie war es natürlich traumatisch. Ja. So. Für die Gabi. Aber er hatte dann auch noch mal eine Tochter mit ihr, die Martina, was jetzt sozusagen meine kleine Schwester ist. Hm. Und wir haben auch Kontakt. So, das ist ganz schön.
Das klingt auch schön.
Ja.
Kannst du die ersten, kannst du dich erinnern, wann so das erste Mal war, dass du so gemerkt hast, du bist ja anders als die anderen? Wenn wir schon es mal so immer. Formulieren wollen.
Frühzeitig.
Ja.
Ich war schon immer anders.
Ja.
Ich war wirklich schon immer anders. Also man konnte auch mich alleine spielen schicken und es war in Ordnung. So, ich habe mir alleine meinen Cowboyhut und meine Cowboyweste angezogen, bin runter auf die Wiese, habe mich unter meinen Baum gesetzt und mit meiner, ich weiß noch, so eine Fußbank und hatte ein Messer dabei und Brötchen und Butter und habe dort gesessen und habe dort mein Frühstück genommen. Und oben Sonntag saßen die anderen und haben Frühstück gegessen und ich da unten.
Der kleine Johnny.
Ja. Kim Bill sozusagen.
Ja, süß.
Ja, ja, also ich habe immer schon auch so meine Welt gehabt und es war auch wirklich schön damals, das muss ich echt sagen. Als Kind hatte ich echt an nichts irgendwie Mangel. Hm. Wir hatten eben diese große Wohnung und von der Wohnung waren es so ungefähr 20 Minuten zum Wald. Hm. Und in dem Wald gab es ein großes Bad, so ein Freibad, das Zeisigwaldbad, und das war mein Bad. Da bin ich alleine hin jeden Sommer und das war großartig. Ich bin in den Wald spazieren gegangen, Fahrrad gefahren und es war ganz, ganz toll. Also ich war immer schon so ein bisschen, ja, ich allein ist es in Ordnung.
Selbstgenügend.
Ja.
Hm. Ja. Ich war ja auf der Umweltschule, wie du weißt, und hatte ja in der 12 ist Johanna Thierse dazu gekommen, die Tochter von Wolfgang Thierse, und war bei mir in der Klasse. Und das war die erste Frau oder das erste Mädchen damals, die mir überhaupt jemals, oder der erste Mensch, der mir überhaupt jemals gesagt hat, ich vermisse den Osten. Mhm. Also bis dahin waren alle Leute, die mit mir über den Osten gesprochen hatten, waren Leute, die abgehauen waren. Mhm. So, also wir hatten auch eine bei uns wohnen, die ist, ich glaube, 88, 87 hat die rüber gemacht. Nee, früher noch. Egal. Die hatte früher rüber gemacht und die wohnt halt bei uns. Und das war so war ich eben geprägt. Mhm. Also das, ne, da musste man weg, Horror. Mhm. Ich bin so froh, im Westen zu sein und reiße auch alles an mich, was jetzt mir hier präsentiert wird. Also die hatte in kürzester Zeit Job, Auto, Rolex, dittittim. Also okay. Ja. Okay. Das war wichtig für sie. Hm. Und dann hat Johanna war dann eben die Erste, die mir gesagt hat, nee, sie vermisst das und sie vermisst die Gemeinsamkeit und sie vermisst die Einfachheit und das nicht die Ellenbogen und so. Was für mich erstmal so eine romantische Verklärung war, aber ich kann mich da wohl reinfühlen. Wie empfindest du das? War das?
Es ist ja alles aus dieser Not geboren. Hm. Ne? So, dass du eben, ich sag jetzt mal, du willst ein Häuschen bauen. Ne? Und du kriegst halt nicht das, was du brauchst an, was weiß ich, paar Säcke Zement oder whatever. Hm. Und dann musst du halt jemand anders finden, der das für dich irgendwie auftreibt und bietest ihm dafür irgendwas anderes an. Und so entstand dann halt, also das ist ganz profan gesagt, aber so entstand dann halt so ein Zusammenhalt.
Mhm.
So. Und das war wirklich immer aus der Not heraus. Und das hatte nichts, wenn es anders gewesen wäre, dann wäre dieser Zusammenhalt, denke ich mal, nicht so gekommen.
Mhm.
Und dieser Zusammenhalt war wirklich aus den Nöten heraus, also Nöte in Anführungsstrichen. Klar gab es eine andere, klar war das auch anders, so, aber ich kenne auch einige, die auch mit den Ellenbogen durch die Gegend marschiert sind und den
ja, klar, der Rest ja nicht egal so, war. Es gab ja auch hierarchische Strukturen, in denen man aufsteigen wollte und
genau.
Auf der sicheren Seite stehen und das Auto früher bekommen oder was auch immer. Oskar, du machst das ganz toll, wie jedes Mal.
Das war es dann für mich mit dem Wasser.
Ja, trinkst du nicht mehr draus?
Naja, mal gucken. Ich weiß nicht, wo er vorher seine Zunge hatte.
Ja, ich kann es gut verstehen.
Oder sein Pfötchen, schau dir das an.
Ja, das macht er jedes Mal. Das ist immer die kleine Show. Weil du weißt, dass aus der eigenen Schüssel trinken ist doof.
Ja, uninteressant. Andere Gläser sind immer interessanter.
So.
Und diese Verklärtheit, dieses immer, ach, das war nicht alles schlecht.
Hm.
Ja, klar, war wirklich nicht alles schlecht. aber es war sehr, sehr vieles schlecht.
Ja.
Und wenn du konform gegangen bist mit dem System und schön den Mund gehalten hast, dann hattest du ja auch nicht irgendwie, ne? Mhm. Dann ging das, dann dümpelte es so durch die Gegend und das System hat für dich übernommen, nachzudenken, zu planen, mhm, ne? War ja immer alles vorgeplant. Du bist wenn du in die Schule gekommen bist, dann warst du Jungpionier, dann warst du dann später Thälmann-Pionier, danach kam die FDJ und dann die Lehre und das ist ja alles so wohl strukturiert schon, mhm, dir vorgegeben worden. Also, und genau, und dieses, ach, es war alles, war ja nicht alles so. Ja klar, wenn du einen Mund gehalten hast. Hm. So, aber sobald du angefangen hast, mal zu hinterfragen oder auch mal deine eigenen Gedanken zuzulassen oder auch Fragen zu stellen, hm, dann wurde es schon gefährlich. So, also gefährlich noch nicht ganz, aber es kam immer drauf an.
Dünner,
ne? Genau, so. Ja, sehr gut.
Wann fing es denn bei dir an, dass du, ich weiß ja, du warst großer, wichtiger Teil der Punkbewegung da auch in deiner Stadt und hast da dir viel Unmut auch zugezogen, mhm, ja, von den Obrigkeiten. Wann fing das denn bei dir an, dass du gemerkt hast, du willst auch, dass andere Leute das sehen, dass du das auch visuell mit dir rumträgst, dass du zeigen willst, ich bin dagegen, hier nervt mich was, hier läuft nicht alles richtig.
Das ging, glaube ich, schon mit der 8. Klasse so ungefähr los, wo du dann so ein bisschen mehr, also diese Staatsbürgerkunde und das ganze Gedöns, aber es ist immer nur, ja, der Sozialismus ist so toll und das ist alles, und der Kapitalismus ist alles ganz, ich meine, Kapitalismus an sich ist auch scheiße, ganz klar. Mhm,
keine,
ne, so.
Frage.
Dann hast du immer dieses einseitige Bild nur gehabt und das kann doch jetzt nicht sein, wieso soll es denn so sein? Also, dann wären doch gar nicht so viele Leute dort, dann würden die doch von dort zu uns fliehen, so, ne? Mhm. Und dann fing das natürlich auch an, dass ich mal nachgedacht habe und nachgefragt, Diskussionen mit Freunden und so weiter. Und vieles kam auch mit Musik, mhm, so, und mit Musik kam natürlich auch Mode, mhm, so. Wir hatten ja Westfernsehen, also wir waren ja nicht im Tal der Ahnungslosen. Mhm. Dresden war es ja was anderes, aber bei uns, wir hatten...
Dresden ist das Tal der Ahnungslosen?
Ja, weil da, es ist wirklich Tal und die hatten halt keinen Empfang.
Da kam nichts an.
Da kam nichts an, ja. Also okay, was bei uns anders war. Und dann hast du natürlich auch Westfernsehen geguckt und dann Dokumentation, was weiß ich, irgendwelche Berichte. Und dann tickert das natürlich auch. Ne? So, und ich fragte dann halt auch nach, das kann doch jetzt nie alles sein. Und immer dieses FDJ und dödödö. Und also irgendwann war einfach klar, ich bin anders. Und wie gesagt, es kam ganz viel Musik und dann Texte übersetzen und lalala. Dann ging das los mit, erst war ich so eine Hippie-Braut, in Anführungsstrichen, so in der 8. Klasse, so 8., ja, 9. Klasse. Und auf Blues-Treffen und so, und da waren auch viele Leute, die eben auch gegen das System waren und man unterhielt sich und da machte auch die Kirche ganz viel, sowieso machte die Kirche sehr viel, was, ich sag mal, Regimegegner betrifft, so betraf. Und dann ging das halt weiter. Irgendwann war eben diese Hippie-Braut nicht mehr Hippie-Braut. Dann kam halt irgendwann so der, ja, musikalisch kam dann der Reggae und Ska. Und da kam natürlich ganz schnell
der Punk.
Ja. So, ne? Und dann kam halt auch der New Wave noch so ein bisschen mit reingemuschelt. Und dann, ja, gucktest du halt, klar, ich bin ein Kind der 80er, Klamotten und so. Und dann war klar, okay, jetzt brauche ich unbedingt erstmal nur ein schwarzes Jackett und ein weißes Hemd und einen dünnen, schmalen Schlips. Und ich will die Haare nach oben und ich will schwarze Schminke um die Augen. Und dann ging das halt peu à peu weiter bis zur Lederjacke und den DDR-Springerstiefeln. So, genau. Und dann war klar, also, ich will, dass die Leute sehen, dass ich dagegen bin. Also das war wirklich so, in dem Moment, wo ich meine Lederjacke anzog und Hand hinten drauf, war der Spruch, nur wer sich bewegt, hört seine Ketten rasseln. Mhm. Und das wollte ich halt, ja, das ist ein Statement, das ist, ne, mein Empfinden. Mhm. So, und da fing es dann halt an mit der Beobachtung von der Stasi und so weiter und so fort und dem ganzen... ja, immer wieder weggefangen werden und Interviews und lalala.
Also, du warst im Knast richtig auch da, ne?
Nee, ich war nicht im Knast. Das blieb mir Gott sei Dank erspart. Aber auch dadurch, dass ich eben der Ausreise zugestimmt habe, hätte ich das, also es wurde mir ja angeboten vom MFS, also vom Ministerium für Staatssicherheit, es wäre besser für Sie und für die DDR, wenn Sie diesen Staat verlassen.
Ah. Hm.
Und dann habe ich nur gefragt, was soll ich dafür tun? Ja, Sie dürfen nicht drüber sprechen. Und 3 Monate später war ich weg, war ich raus.
Das ist jetzt aber ein richtiger Zeitsprung gewesen. Die Zeit dazwischen, also zwischen, ich fange an, eine Lederjacke zu tragen und Ausreise, nahegelegte Ausreise, wie viel Zeit dazwischen, wovon reden wir?
5 Jahre.
5 Jahre, mhm. Okay. Und in der Zeit warst du aktiv sichtbar in der Punkszene in Karl-Marx-Stadt.
Mhm. Ja, ich war die erste Punkerin in Karl-Marx-Stadt.
Yay!
Yay! Und alle so, yay! Obwohl es noch mehr um mich herum gab, aber ich war die erste, die es wirklich so knallhart wohl öffentlich gezeigt hat. Mhm. Und ein Punk ist ja selten allein, ne, so, nicht lang allein. Mhm. Und das ging natürlich auch noch ganz schnell, dass dann halt Leute um mich herum waren. Nicht nur Punks, sondern auch eben, was weiß ich, also ich will sie jetzt nicht in Schubladen, das ist auch immer dieses Ding mit diesen dämlichen Labeln und Schubladengedöns, ich mag das eigentlich nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel, Punkmusik mochte ich jetzt nicht so, ich habe dann lieber irgendwie, was weiß ich, zu Sister Sledge oder so getanzt. Ne?
Ein Disco-Punk.
Das ist doch nicht wahr, das kann doch kein Punk sein, tanzt doch nicht zu so einer Musik. Und so. Aber doch, natürlich, also hallo, ne? Ich bin ja musikalisch, ja. So ist ja. Es ja nicht, ne? Und dann waren halt natürlich eben andere Leute, die auch Popper, die dann mit uns mit rumliefen oder irgendwelche New Romantics oder, also wie gesagt, wir labeln jetzt mal.
Nee, aber das vermischte sich auch total.
Das vermischte sich total,
so. Ja. Also ich selber war auch so eine Mischung von oben bis unten. Ich hatte ein Iro, aber ich hatte auch Dreads und ich hatte irgendwie grün-gelb-rot auf der Jacke und bla und aber alles angemalt mit Hippie und Blümchen. Also das war auch so ein Hybrid.
Ja, genau. Ja, so kann man das, genau. Und wir waren halt eine hybride Gemeinschaft.
Ja.
So, und ich war halt für die Stasi und das steht halt auch, Jahre später durfte ich meine Stasi-Akte einsehen und so, und das steht halt auch in der Akte, ich war der Inspirator.
Du warst die Anzettlerin, die Anstifterin.
Ich war der Inspirator, ja, einer jugendlich-negativ-dekadenten Vereinigung.
Oh.
Hm, dekadent als ihr. Punk.
Nice.
Ja, ne? Ja.
Aber ich... Womit, also was habt ihr denn, ihr habt doch nichts getan, ihr seid doch jetzt nicht irgendwo hingegangen, habt die Häuser angezündet oder habt irgendwie aktiv versucht, das System zu kippen.
Das brauchte man ja nicht. Das ist, es reichte doch schon, dass du so rumgelaufen bist.
Wahnsinn.
Ja, es reichte schon, wenn du so auf die Straße gegangen bist. Also ich weiß, ich erinnere mich an eine Begebenheit, da sind wir zum Bahnhof gegangen, wir waren so 8 und wollten Leute zum Bahnhof bringen oder jemanden abholen, auch Punks. Das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls, wir waren zu 8 und plötzlich hielt neben uns, wir waren kurz vorm Bahnhof, hielt neben uns ein Barkas. Ach nee, erst war es ein Wolga, also so ein richtiger großer Dienstwagen. Und da drin saß der Chef vom Volkspolizeikreisamt. Ja, VPKA, ja genau. Die oberste Polizeibehörde von Karl-Marx-Stadt.
Mhm.
Und stieg raus, ja, sofort Ausweis, die Papiere, und was machen Sie hier, wie sehen Sie aus, so halt, ne, und dann wurden wir erstmal festgesetzt und dann kam gleich ein Barkas hinterher, oder zwei natürlich, ja, und die packten uns ein und wir wurden dann erstmal eben in dieses VPKA, Volkspolizeikreisamt, geschafft und saßen dort erstmal so 8 Stunden fest.
Einfach, weil ihr ausgesehen habt, wie ihr ausgesehen habt. Wow.
Ja.
Wow. Und das passierte regelmäßig?
Das passierte regelmäßig.
Diese Art von einsammeln und festsetzen.
Wir waren in Berlin unterwegs, ein Freund und ich, der Frank, und sind über den Alex gelatscht und da auch sofort kamen die Bullen, zack, einkassiert, 13 Stunden weg. Und du wusstest halt auch nicht, kommst jetzt wieder raus, passiert jetzt irgendwas oder was machen die jetzt mit dir? Wir waren ja auch blutjung, also du hast auch Schiss gehabt, klar.
So. Wie viel wusstet ihr von den Knastsituationen? Gab es richtige Arbeitslager auch im Osten?
Es gab für Jugendliche, ja.
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 Wusstet ihr darum? Also war das?
Jugendwerkhöfe.
Oh, okay.
Ja, und Frank ist auch in diesen Jugendwerkhof gekommen.
Mhm.
Frank ist so ein Seelenmensch von mir gewesen. Mhm. Und er hatte durch seine, also er war vorbelastet, seine Mutter hatte eine Psychose und er war vorbelastet. Und er wurde in diesem Jugendwerkhof kaputt gespielt, also vergewaltigt und was weiß ich nicht alles. Und bei ihm brach die Psychose aus. Und er ist Jahre später, 98, ist er an, also ich denke, es war die Mischung von beiden, inklusive Medikamente, an HIV und diese Psychose gestorben.
Okay.
Ganz toller, ein hübscher Mann, ein toller Mann mit, der war so kreativ, also es war irgendwie, der hat Klamotten gemacht, das war toll. Der war wie mein kleiner Bruder und das schmerzt immer noch.
Das glaube ich.
Ja.
Tut mir leid.
Ja, und das sind halt, es sind viele Menschen kaputt gespielt worden. Mhm. Nicht nur im Knast, sondern auch gerade auch im Jugendwerkhof.
Aber davon, also das wusstet ihr, das war jetzt nicht so, dass das...
Wir wussten, dass es Jugendwerkhöfe gibt und so weiter, aber damals, zu der Zeit war mir nicht bekannt, wie schlimm es dort ist. Mhm. Ich mache ja ab und zu mal, nehme ich ja teil an Geschichtscamps als Zeitzeugin, weil ich will nicht, dass es vergessen wird, was halt passiert ist. Und da war ich vor ein paar Jahren in einem Jugendwerkhof in Torgau. Mhm. Und da habe ich halt, die haben dann auch mit mir mal eine Führung gemacht und ich habe da halt einiges gesehen und da war, also mir war so schlecht bis, und ich habe halt Frank da gesehen in diesen ganzen, ne, weil jeder Jugendwerkhof war gleich dem anderen. Mhm. Und was dort wirklich passiert ist, ist echt, das ist das Übelste. Also, ich finde jetzt gar keine Worte dafür.
Musst du auch nicht. Mhm. Es ist, ja, ich glaube, das passiert halt häufig, dass die Leute das so ein bisschen romantisch verklären. Das hatten wir auch vorhin schon, dass man so auf den Osten zurückkommt. Ja, aber ja, es war nicht alles toll, ein bisschen Spitzelei, aber es war halt mehr als nur ein bisschen Spitzelei.
Ja, also ein bisschen jetzt, Spitzelei ist ja, gut, ja. Ja,
war halt doch echt,
ja also ja. Wenn diese Stasi-Akte, wenn ich mir über, also wer da alles gespitzelt hat, wirklich, es ist echt unglaublich. Mhm. Selbst der die Versicherungstypen damals in der DDR kamen dann immer zu dir nach Hause und haben die Beiträge kassiert. Hm. Und selbst der hat meine Mutter bespitzelt, die mich bespitzeln sollte.
Deine Mutter sollte dich bespitzeln?
Ja, sie hat das nicht so mitgekriegt. Also sie hat es nicht so verstanden, weil meine Mutter ist auch so ein Sonnenschein gewesen. Aber er hat sie halt wirklich ausgefragt, aber ja, wie sie halt so war, ach ja, komm, sie trinken so einen Kaffee mit und laberababa, ne? So, und also sie hat wirklich das nicht so gesehen, wie es dann im Endeffekt, also ne, der Grund, der da war, hat sie nicht so gesehen.
Man sagt ja, Ignorance is bliss, in dem Fall ist das wohl tatsächlich so.
Aber es kam halt, also ja, sie hat nichts weiter, was soll sie erzählen, es ist alles Kram gewesen. Aber ich wollte nur damit sagen halt, dass selbst dieser Mensch auf mich angesetzt wurde.
Wahnsinn.
Nur weil ich so aussah.
Ja.
Aber klar, ich war ein Unruheherd und die dachten halt,
du hast die nervös gemacht.
Ja, wenn ich weg bin, dann zerfällt das alles, was natürlich überhaupt nicht so war, ganz im Gegenteil. Danach ging es erstmal richtig los. Ich war so stolz auf meine Mädels und Jungs da unten.
Haben dann richtig Gas gegeben.
Ja, es bildeten sich Bands und alles, Kultur, also Kunstszene, die wurden ganz viel aktiv, also es war richtig klasse. Also es wurden auch viele in den Knast gesteckt und so weiter und so fort, ja.
Erzähl mir von dem Tag deiner Ausreise, wie ist das, wie bist du... Du durftest dich nicht verabschieden, ne? Keiner durfte wissen, dass du gehst?
Naja, es durfte niemand wissen, ich durfte das niemandem sagen, aber an einem Dienstag bin ich ausgereist und den Samstag davor habe ich alle nochmal reinbestellt. Also wir hatten in der Innenstadt einen Treffpunkt, wo wir uns immer getroffen haben, an der Zenti und haben halt da beschlossen, wo wir dann abends hingehen. Weil es gab mehrere Clubs. Wir hatten wirklich, wir hatten nur montags frei. Ansonsten waren wir jeden Abend in der Disse. Okay. Ehrlich. Ja, und so soll man sagen, da gab es nichts. Also das gab's. Und dann habe ich gesagt, okay, da gehen wir dort und dorthin und dann sind halt alle hin. Und dann habe ich da eben allen gesagt, abends mal, was sollte jetzt noch schief gehen? Habe ich es dann allen verkündet, so jedem Einzelnen. Und da gab es halt auch die verschiedensten Reaktionen. Freude und geil und Trauer und die Ene ist, also das war eine krasse Situation, die Ene ist ohnmächtig geworden, ist umgekippt. Einfach krass. So, zack, hat's die Beine wegge, ja.
Krass.
Und ausgerechnet eine, die mich aber bespitzelt hatte.
Wollte ich gerade fragen, wusstest du ja auch schon, dass du bespitzelt wirst wahrscheinlich, ne?
Ja, wir ahnten das schon, also ja klar, natürlich.
Ausmaß, aber du wusstest das.
Ja, natürlich, ja,
und
klar.
Und du hast trotzdem kein Risiko gesehen oder das Risiko war dir nicht wichtig genug, dass du es...
Ich dachte, was soll jetzt noch passieren?
Naja, die hätten es doch einfach absagen können. Sagen können.
Gut, die waren ja froh, dass sie mich loswerden wollten. Die wollten mich ja wirklich loswerden. Das war ja das Ziel. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich eben, wie gesagt, nicht zugestimmt hätte, dann wäre ich in den Knast gekommen wegen irgendwas, was ich nicht begangen habe. Oder halt, ich wäre in die Psychiatrie gekommen.
Oh.
Und das steht auch in der Stasi-Akte als Befehl schon drin. Und als ich das gelesen habe, war mir dann schon ganz schön schlecht. Weil ich habe Leute gesehen, die in die Psychiatrie gekommen sind.
Da kommst du halt dann auch nicht mehr raus.
Dann kommst du nicht mehr raus. Ja. Nicht mehr als das, was du reingegangen bist.
Ja.
Und ich hatte halt wirklich einfach, vielleicht hatte ich auch Schwein, keine Ahnung, aber was wollten sie denn noch? Sie wollten mich loswerden, ich habe zugestimmt, das Ding war schon gelaufen. Und da, ja mein Gott, Montagabend dann nochmal die letzte Party bei einem Freund, vermeintlichen Freund, der sich auch dann später als Stasi-Spitzel herausstellt. Und ich hatte mich schon gewundert, warum der so viele Platten aus dem Westen hatte. Und ja, und am nächsten Tag, dann ging's. Dann, wir waren nochmal mittags essen, so. Und dann habe ich mich verabschiedet von meiner Mama, habe ihr einen Schlüssel hingelegt. Oh, das sind Szenen, die werde ich nie vergessen. Und
ihr wusstet ja nicht, wann ihr euch wiederseht, ob ihr euch wiederseht, ne?
Das Gute war bei Mama, dass sie damals schon Rente bekommen hat. Die war, ja, genau. Und sie konnte mich dann halt besuchen, aber es war ja natürlich erstmal wichtig, dass ich auch eine Wohnung bekomme und so weiter. Und ich hatte ja auch nicht jetzt so eine Ahnung, was erwartet mich. Also ich hatte Freunde da, die schon ein Jahr vorher ausgereist waren. Und die haben mich auch empfangen. Aber das ist ja trotzdem kein Trost. So, ne? Und ja, wir sind dann los, alle miteinander, meine damalige Freundin, die ich ja auch verlassen musste, und Freunde, und dann zum Bahnhof, und der ganze Bahnhof war voll mit meinen Leuten, das war unglaublich, das war ein Anblick, den werde ich wirklich auch nie, hat sich so richtig eingemeißelt, das war großartig, und rundherum Stasi, der hast du ja auch immer gut erkannt an ihren komischen Jacken oder Mänteln und so.
Also einerseits wahnsinnig rührend zu sehen, dass da so viele Leute für einen kommen, um einem Lebewohl zu sagen. Ja. Das muss ja wahnsinnig rührend sein. Und andererseits dann auch wieder, dass du siehst, jetzt wirklich Zeit zu gehen.
Ja, ja, so. Ja. Und dann Geschenke noch bekommen und ach, was weiß ich nie alles. Musste überall noch irgendwelche Sachen unterschreiben mit Widmung und oh Gott, das war ganz herzig. Und dann sind wir halt losgefahren und der Zug brauchte damals, glaube ich, 4, 4,5 Stunden. Und mein Neffe, der war auch mit dabei und hat die ganze Zeit aus der Metropa immer Bier Nachschub. Also wir haben ziemlich getrunken, aber ich wurde nicht betrunken. Das waren Gefühle, die möchte ich nicht nochmal haben, die wünsche ich wirklich niemandem. Dieses, du weißt eigentlich, dass du die Leute nie wieder siehst, so. Es sei denn, die stellen halt einen Ausreiseantrag. So. Oder man trifft sich in Tschechien, was wir ja dann auch gemacht haben ab und zu. Aber
welches Jahr war das? Sag mir das kurz.
85 im Sommer.
85, okay. Und da war ja noch, da stand noch nicht am Horizont, dass irgendwann niemand mal
fährt. Wenn niemand gesagt hätte, du tickst ja wohl nie richtig. Ja. Nee, das war damals überhaupt nicht, noch nicht mal in Aussicht. Also das war undenkbar. Und es hieß halt für immer. So. Und ja, dann sind wir halt nach Berlin rein. Zum Tränenpalast, also zur Übergangsstelle Friedrichstraße, und dort haben wir noch eine Weile gestanden und gequatscht und ja, und dann habe ich mich verabschiedet. Und das war schlimm, das möchte ich wirklich nicht nochmal erleben, das wünsche ich auch niemandem. Dieses, du weißt nie, du begibst dich jetzt, du bist zwar neugierig und willst raus und musst raus, aber du verlässt alles, was du kanntest, alles, die Wege, die Luft, die Gerüche, die Menschen, die Verwandten, die Freunde, die Liebe, alles. Und also das sind Gefühle gewesen, die so wirklich zwiegespalten. Du stehst da, auf der einen Seite zog es mich, ne, so, und auf der anderen Seite da wollte ich da bleiben. Und meine damalige Freundin, die saß da und hat so geweint, so bitterlich geweint und schrie, oh nein, nein, geh nicht. Es war wirklich, oh Gott, schlimm. Ja, und dann bin ich halt rüber. Dann bin ich da durch. Und die haben ja jetzt den Tränenpalast auch so wieder hergerichtet, so ungefähr, wie er mal war. Also so gerade am Anfang ist es genauso ne, wie ich da durch bin.
Für die jüngeren Zuhörer muss man das vielleicht kurz sagen, der Tränenpalast heißt Tränenpalast, das ist nicht der tatsächliche Name, ist am Checkpoint Charlie, ne?
Nee, das Stück. Friedrichstraße.
Genau. Ja, Friedrichstraße, das Stück, und der heißt Tränenpalast, weil da eben so viele Tränen vergossen wurden, immer, weil da der Übergang war zwischen...
Zwischen Osten und Westen, genau. Also du bist aus der S-Bahn raus, die Friedrichstraße ein Stück lang und dann zum Eingang Tränenpalast. Und dort bist du halt runter zur U-Bahn gekommen und die halt dann schon im Westen war.
Wie heißt das Gebäude tatsächlich?
Ich weiß man nicht. Keine Ahnung.
Ich bin auch so, wie heißt der Tränenpalast eigentlich wirklich? So,
naja. Das war die Grenzübergangsstelle.
Ja.
So, aber ja, der Tränenpalast, weil er halt, ja.
Ja, weil so viel geweint wurde.
Genau.
Und dann bist du da raus?
Und dann bin ich da raus und dann standen... Also du bist dann halt zur U-Bahn direkt, also unten lang, weißt du, so, kannst du dir das vorstellen, so ein bisschen? Und dann stand schon Herbie da und Carsten und ja, und die haben mich empfangen.
Und die warteten da seit Stunden, weil man nicht wusste, wann du da
Ja, ich habe nur gesagt, oder? So ungefähr gegen 7 werde ich so, ne, kommen.
Wie hattest du mit denen Kontakt?
Brieftechnisch und wir haben dann auch nochmal angerufen. Es hat immer wieder geknackt in der Leitung, du hörtest, klar, Briefe wurden abgefangen und so weiter, aber die Information, die ging durch. So. Und ja, und dann standen sie halt und und ich so, Scheiße.
Endlich Freiheit. Fuck,
ja. Und dann sind wir da in die U-Bahn und die fuhr ja erstmal durch diese ganzen Geisterbahnhöfe, die es damals ja noch gab.
Das die nicht angefahren werden durften.
Nee, so. Du durchgefahren bist.
Genau.
Ja, ja, genau. Und das hat mich sehr erschreckt. Also das war spooky. Auch die ganzen Jahre, wo diese Geister, also ne, bis die Mauer fiel, da immer diese Strecken zu fahren, das hat mich immer irgendwie so, oh, gruselig. Ja, und dann sind wir Kochstraße angekommen und dort raus, weil dort parkte das Auto von dem Vater von dem Ehen. Und dann kam ich da raus und dann, ja, das war der erste Moment, wo ich den Westen sah. So. Und das war schon krass.
Walk me through it. Wie war der erste Eindruck? Was hast du gesehen? Was hast du gerochen? Wie hast du es
angefühlt? Also gerochen, ich fand das ja, es hat gestunken. Da war nämlich gerade so ein Imbiss, das hat so nach Fett gerochen.
Habt ihr keine Catwurst hier?
Ist ja ekelhaft. Stinkt. Nee, das war so. Ich meine, es war Sommer, es war immer noch Sonnenschein, ne, und hell und alles und ja, man kommt raus und es ist halt alles mit Werbung vollgehängt und bunt und aber du bist halt erstmal auch vernebelt. So.
Überlastet, überfordert,
ja, genau, die Gefühlsplatine, ist total am Schmoren schon.
Ja.
So, ne? Und das Erste, ich bin dann auch einfach zum Auto und ich sage, ich will jetzt unbedingt ein Bier und einen Schnaps, weil ich brauchte unbedingt Alkohol.
Ja.
Und dann sind wir da. Die haben irgendwie Marienfelde oder so gewohnt da. Und wir sind da halt los und in so eine furchtbare 80er-Jahre-Kneipe, also keine coole Kneipe wie auf der Oranienstraße leider, sondern so eine ganz schlimme, ganz furchtbare Kneipe. Und dann, okay, ein Bier und ein Schnaps, ja, okay, so ein Weinbrand, alles klar. Weinbrand, gut, super, das Bier. Ich dachte so, was ist das? Ah. Berliner Kindl, oh Gott.
Berliner Kindl ist kein gutes Bier.
Das ist kein Bier. Das ist mal am Hopfen vorbeigetragen. Weißt du, so. Oh nein, ich war so enttäuscht.
Dein erstes Westprodukt richtig im Westen und dann so ein
Und Kack. Dann sowas. Und dann, oh, das ging die ganze Zeit so weiter irgendwie. Abends haben wir dann noch irgendwie, ich sage, ja, ich müsste irgendwie noch ein Schnittchen essen oder so. Und dann ging das so lappriges Aldi-Brot, weißt du, so. Und dann die Wurst da drauf, das war auch irgendwie so ein, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Am nächsten Morgen so eine oft geplustete Schrippe, weißt du, so die auch noch nichts schmeckt.
Ja. Das soll der Westen sein?
Das ist der Westen, hallo? Geht's noch? Auweia.
Und dann hattest du ja keinen Job, keine Wohnung, kein Nischt. Du saßt dann bei Freunden in der Wohnung und wusstest erstmal nicht, wohin mit dir.
Man muss sich erstmal, ne, man kam rüber und dann hattest du gewisse Zeit, dich anzumelden, sodass die halt wussten, dass du da bist.
Ja.
Sprich, du musstest halt nach Mariendorf, war das Mariendorf oder Marienfelde, wo dieses große Übergangsheim, Auffanglager war. Also du musstest dich halt anmelden, mhm, und zwar eben in diesem Auffanglager, Marienfelder, Mariendorf, verdammt, ich weiß es nicht mehr, egal. Und dort saßen halt die ganzen Alliierten, also ne, der Franzose, der Brite und der Ami. Mhm. Und dort musstest du dich bei jedem ins Büro begeben und dich sozusagen anmelden. Hallo, ich bin die und die, ich bin jetzt hier.
Ja.
Und die haben dich dann interviewt. Wieso, weshalb, warum? Und bei dem Franzosen, der war, also die waren alle ganz nett und so. Ach, überhaupt waren, kein Ding.
Die saßen da zu dritt oder was?
Nee, nee, jeder hatte einzeln ein Büro immer, also so, ne, da, oh, wow, da und da und das auch mit in Uniform und so, also es war schon echt ein bisschen komisch für mich so, ja, im Moment, hä? Aber die waren, wie gesagt, sie waren alle sehr nett. Und der Franzose fragte mich dann, was ich denn gerne so als erstes so, ne, machen möchte. Und ich so, zu McDonald's gehen.
Und der Franzose.
Zu dem Franzose. Oh, weil den Blick werde ich nie vergessen. Oh Gott. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Gedanken kam, das zu sagen. Aber irgendwie hatte, ja, ich wollte jetzt mal, ich will jetzt endlich mal wissen, was das für ein Scheiß ist, was, ja, man da isst und so. Haben wir dann auch gemacht und oh Gott, das war enttäuschend. Aber gut, egal. Wie so viel.
Kulinarisch erstmal die totale Vollpleite.
Total, total. Total. Es hat ewig gedauert, bis ich mal ein Bier gefunden habe, was mir geschmeckt hat. Mhm. Und als ich dann später meine Wohnung auch hatte und meine Mama mich besuchen durfte, die hat mir dann immer ein Care-Paket mitgebracht. Ja, ja, die hat, oh, immer mir 4 Flaschen Bier, also so ein Trolley habe ich ihr dann geholt, 4 Flaschen Bier, ein Brot, Brötchen, ein Paket Kuchen, Paket Wurst. So ist sie dann vom Osten in den Westen. Und die, jedes Mal, wenn sie, hat irgend so ein, ja, Grenzbevollmächtigter da so, ja, also das kennt man ja eigentlich andersrum, ne? Und sie war immer ganz stolz. Und das war immer ein Fest. Oh, das war ein Fest, wirklich.
Aber es, du hast jetzt gesagt Auffanglager, also da gab es auch Leute, die da dann geblieben sind quasi.
Ja, ja,
also die
das
keine
war
Kontakte
dies,
hatten im Westen.
Genau, das war das große Auffanglager, wo viele auch gewohnt haben, monatelang, mhm, je nachdem, bis sie halt eine eigene Wohnung hatten oder wenn sie halt nur Zwischenstopp in West-Berlin, dann halt, mhm, ne, rüber. Es gab auch in Gießen zum Beispiel ein Auffanglager, es gab einige. Mhm. Und später, als dann die Wende war, oder kurz vor der Wende, wurde das wieder genutzt für die Ostdeutschen, also die alle, mhm, rüber wollten. Das war, die waren ja dann auch ganz überfüllt und so zu der Zeit. Ja, und da musste halt nämlich erstmal hin, um eben zu sagen, hallo, ich bin hier, so, mhm, ne, dass du angekommen bist und nicht irgendwo, ne, weggerutscht. Mhm. Und du hast dann auch alle Parteien konntest du anlaufen und hast dort Gelder bekommen. Du hast halt Unterstützung erstmal auch bekommen und so weiter. Viele haben sich krankschreiben lassen. So, es gab so 2 Psychologen in Berlin, bei denen du dich krankschreiben lassen konntest, mhm, wenn du aus dem Osten kamst. Und dann hast du erstmal richtig viel gut Krankengeld bekommen. Mhm. Das haben einige wirklich jahrelang durchgezogen. Wollte ich ja nicht.
Ja.
Ich wollte ja schon auf eigenen Beinen stehen. Ne? So. Und das war mir auch nicht. Ich bin ja auch nie so groß geworden. Ne? So. Aber, mhm, gut. Und ich habe dann eine Weile erstmal bei den Freunden gewohnt. Aber das war auch nicht allzu lange, weil also das waren Pärchen, die und sie hatte den Verdacht, dass ich ihn mit Drogen versorge. Ich, aha, kleines Ostbrot, ja, weißt, erstmal so, was?
Klar.
Ne? Abstrus. Und hat, also das geht jetzt hier nicht mehr und so. Die Wohnung war groß genug, ich hatte ein kleines Zimmer extra, mhm, für, also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und ich finde das nach wie vor ganz beschissen von ihr, dass sie das gemacht hat, mhm, weil ich bin dann in ein anderes Übergangsheim gegangen, weil immer noch keine Wohnung und so. Und das war am Wedding und das war das Schlimmste in Berlin. Mhm. Da stand jeden zweiten Tag die Ambulanz oder die Bullen vor der Tür. Also dort waren halt ganz viele Einzelzimmer und dort kamen die ganzen bekloppten Knastis hin. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die, mhm, hatten alle, aber sowas ein Ding an der Waffel. Mhm. Und dort
Da gab es viel Gewalt.
Da gab es viel Gewalt, da wurde rumgeballert und wow. Ich habe 3 versuchte Vergewaltigungen hinter mir und so. Du musst dir vorstellen, du konntest die Duschen der Damen nicht abschließen. Oh Gott. Ne? Oder du hast mal vergessen, deine Tür abzuschließen nachts. Dann lag plötzlich ein Typ auf dir. Das ist mir alles passiert, das war ganz übel. Also da habe ich wirklich 10 Monate lang musste ich dort bleiben, weil auch keine Wohnung gekriegt. Das war damals irgendwie, ich weiß nicht, ich bin immer an irgendwelche Vermieter gekommen, die geraten, die was gegen Ostler hatten. Hm. Und gerade damals war das ja, also eigentlich habe ich das eigentlich anders erwartet, so mehr Hilfe. Also von anderen Seiten habe ich das auch anders mitgekriegt, aber so. Und dann dauerte es 10 Monate, bis ich da eine Wohnung endlich hatte. Und dann bei einer Party habe ich Maria und Paul kennengelernt. Und ja, bei uns im Hinterhaus. Und ich wollte ja nach Kreuzberg, natürlich. Ja. Und dann bin ich da auf die Forsterstraße, im tiefsten Kreuzberg. Und ich weiß noch, der erste, wie ich raus bin aus dem Görlitzer Bahnhof und dort die Straße lang und das erste Mal wirklich richtig im tiefsten Kreuzberg. Und mir war schon komisch. Das war schon komisch. Ja, klar. Ich meine, das ist ja wirklich eine ganz andere Atmosphäre gewesen. Mhm. So völlig anders. Und dann hatte ich eine...
Komisch im Sinne von, dass es dir unheimlich war da?
Unheimlich, ja.
Weil zu multikulturell damals
war? Auch.
Oder zu bedrohlich? Oder was ist...
Schwierig zu... Ja, irgendwie... Ich glaube, da ging alte Implantate auf in meinem Kopf, die mir implantiert wurden von dem System, dass es ja da so viele Drogentote und Kriminalität Verstehe. Und ich glaube, das war es gewesen.
Verstehe.
Weil ansonsten war jetzt nichts Schlimmes.
Ja.
So, es war,
was, wenn sie recht gehabt haben? Was, wenn das wirklich stimmt,
dass hier so viele Verrückte so ein bisschen Zweifel, genau.
Nachdem du im Lager warst, wo es Horror war.
Wo es Horror war, genau. Und ich ja Dealerin war. Nein. Ach ja, zu der Geschichte noch kurz die Auflösung. Im Endeffekt stellte sich heraus, dass er die Drogen von ihrem Onkel bekommen hat.
Tja.
Ja.
Wie hieß er?
Nein.
Ja, gut, sagen wir nicht.
Sagen wir nicht.
Ja.
Ja. Ja.
Gut. Also bist du in Kreuzberg, Görlitzer Bahnhof raus, kommst da raus und denkst dir erstmal so,
Ja.
Und dann?
Und dann bin ich zur Forsterstraße gelatscht, ist ja auch ein Stück. Mann, ist ja auch ein Stück bis zur Forster. Und dann war Hinterhaus, erster Stock oder zweiter, ich glaube zweiter Stock, mit Außenklo, Ofenheizung, Einfachfenster. Für 150 Mark.
Ja.
Riesen Loch in der Decke, aber das haben wir alles repariert. Und dann habe ich da auch Möbel bekommen von so einer Arbeiterwohlfahrt oder sowas, die halt auch extra für ehemalige Ostler, da konntest du in so eine Lager da gehen und dir Sachen aussuchen, die du brauchst und so. Und dann hatte ich halt erstmal so ein Mobiliar, was okay war für mich und so. Und dann hatte ich meine erste Wohnung. Mit einem Außenklo aus Metall noch. Ein Guss, eisernes Klobecken. Das habe ich nie wieder gesehen. Und dann kam 86 zu 87, glaube ich, war der ganz harte Winter. Dieser, wo minus 20, minus 25 Grad.
Ein sibirischer Winter.
Oh, ich werde das nie vergessen. Meine Mutter war zu Besuch und ich hatte mir so einen Ölradiator ausgeliehen, weil der Ofen heizte nicht. Einfachfenster, es war ganz schlimm. Und ich hatte dann 850 Mark Stromkosten. Ja, das war schon. Ja.
150 Mark Miete und 850 Mark Stromkosten.
Ja, ja.
Guten Abend.
Nur damit es meine Mutter eben ein bisschen warm hat. So. Also es war ganz bitter, ja.
Ja. Wow.
Ja.
Okay. Und Jobs, hast du dir einen Job gesucht oder wie hast du die gezahlt mit Zuschüssen?
Also ich habe Jobs ich bin ziemlich schnell los und habe mir Jobs gesucht. Und zwar, ja, ich dummes Ostbrot halt schon wieder. ja, weil, weißt du, man hatte ja keine Ahnung. Ja. Wir hatten zwar in diesem Heim hatten wir auch Sozialarbeiter und die haben auch geholfen, aber irgendwo habe ich vielleicht auch falsche Fragen gestellt. Ich weiß nicht. ich bin dann zu so einer Sklavenhalterfirma, also Zeitarbeit. Und die waren ja damals richtig übel. Mhm. Ne, so. Und habe dann als Produktionshelferin gearbeitet bei Balsen zum Beispiel und sowas. Und einmal dann bei Hildebrand hieß das. Das war so eine Schokoladenfabrik. Da habe ich dann auch meine erste Lesbe kennengelernt, die mit mir dann das erste Mal, also ihr verdanke ich den ersten Besuch im Pur L.
Das Pur L.
Ja, das
da Pur kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu.
Ja.
Das Pur L, dann später PE, die legendärste, langlebigste Lesbenkneipe, die es noch am längsten geschafft hat.
Ja.
In Berlin.
Genau.
Ja.
Und, dort habe ich einen Arbeitsunfall gehabt. Also eigentlich eine Kleinigkeit. Ich hatte halt dort immer mit Kartons zu tun und so und habe mich dort an einem Karton geschnitten. Und das steigerte sich zur Blutvergiftung.
Oh.
Ich hatte hier dann schon so einen roten Streifen. So. Ja, ja. Und bin dann auch ins Krankenhaus und ja, dann Tetanus. Und war dann erstmal krankgeschrieben, weil das musste auch ruhig gestellt werden, ausgeschält, also egal. Ne? Und dann bin ich mit der Krankschreibung dann zu dieser Sklavenhalterfirma und die haben dann zu mir gesagt, naja, wissen Sie was, dann kündigen Sie jetzt erstmal und kassieren das Krankengeld und wenn Sie wieder gesund sind, dann können Sie wieder anfangen. Und ich dummes Ostbrot hab's natürlich gemacht und das hieß 3 Monate lang keinen Pfennig.
Keinen Cent.
Keinen Cent. Das war richtig fick scheiße.
Bah. Hm. Aber das erinnere ich noch total gut. Also wir hatten ja damals, wir hatten diese eine Frau, der wir eben geholfen haben, die rübergemacht hatte, die wohnte dann bei uns. Und also A erinnere ich, dass man sich damit so brüstete. Also man brüstete sich damit, dass man quasi im Ossi hilft so. So wir sind feine Leute, wir halten ja hier, ne? Wir kümmern uns. Das war schon sehr das. Und dass sie das dann immer wieder erzählt hat, auch dass eben, dass man eben ausgebeutet wurde ständig. So der dumme Ossi, der hat keine Ahnung. Die wissen ja nicht, wie es hier läuft. Und da kann man eben mal schön, ne, dann sagst du dem Stundenlohn und der freut sich, weil Westmark und so. Aber ja, fair war da gar nichts. So, und das war eine Erfahrung, die sie immer wieder machte, glaube ich. Und das war auch das, was sie dann, denke ich, sehr geprägt hat, auch im Umgang mit dem Westen und mit der Ernüchterung auch, ne? Dass man hier so ankommt und dann merkt, ach nee, man wird tatsächlich ausgebeutet hier sehr schnell.
Ja.
Und die Leute verkaufen einen für dumm, wenn sie können. Und fair behandeln ist dann eben doch nicht.
Genau.
Ja, scheiße.
Ja.
Große Scheiße.
Ja, große Scheiße. Aber auch da sind wir durch.
Ja.
Wie gesagt, ich hatte dann auch diese Wohnung und ab dem Moment änderte sich einiges. So, ne, ich habe dann von der SFE gehört, von der Schule für Erwachsenenbildung und dachte so, ach Mensch, Abi nachholen und dann vielleicht studieren.
Da warst du wie alt?
Na, warte, das war 86, 22.
Okay.
22, 23, so. Ja, 23, so. Na, egal. Ja, und dann dachte ich so, dann kannst du ja vielleicht studieren. Ich dachte so, Psychologin oder so, das würde konnte ich mir gut vorstellen für mich. Und habe dann mich dort eingetragen und ja, Frauenklasse, da wie geil, wie spannend. Nur Frauenthemen. Mhm. Oh Gott, das war graus. Oh mein Gott. Nein, es war irgendwo war es cool. Wirklich, aber irgendwo war es auch so völlig schräg, weil ich merkte, je mehr wir Themen behandeln, umso männerfeindlicher wurde ich. So wirklich bis richtig so ein Hass in mir aufkeimte. Und ich dachte, das möchte ich nicht. Ich will nicht hassen. Ich mag die jetzt zwar nicht jetzt sonderlich, also so nicht, so, aber sie sind ja wichtig, die müssen ja da sein. Ne? Und wenn es zum Möbel tragen ist, ist egal. Nein, aber das war echt krass. Ich hatte dann so einen Tunnelblick plötzlich. Und hab dann auch irgendwann, ach ja, gut, okay, man muss dazu sagen, ich wartete ja auf meine damalige Freundin, die ich ja verlassen musste. Und sie kam dann tatsächlich auch nach so, na, 2,5 Jahren ungefähr, 2,25 Jahre habe ich gewartet auf sie. Und dann kam sie und ich hatte auch eine Wohnung gefunden auf der Reichenberger, so, die für uns super und alles, ne, alles immer im Kiez.
Ja.
Und war einen Monat da und verliebt sich in meine beste Freundin. Und das war wirklich hart. Das war richtig hart. Also diesen Liebeskummer werde ich wirklich nie vergessen. Das war der Schlimmste, den ich je hatte. Ja, musst du dir vorstellen, ne? Du hast 2,5 Jahre oder so, wartest du und ach, ne? Ja. Wolkenkuckucksheim da oben im Kopf, ja. Ne? Und ach, und wir und da, da, da.
Und die wird es ja auch an Gelegenheiten nicht gemangelt haben und die hast du alle ausgeschlagen?
Na, eine habe ich, weil man ist ja auch, ich fühlte mich ja schon ein bisschen alleine.
Man muss so. Ja auch essen, quasi.
Man muss ja auch essen, ja, und trinken und so, jawohl. Nein, wir haben uns ja ab und zu mal in Tschechien getroffen und so. Aber das waren ja immer mal ein paar Tage nur. Und du wusstest doch nie, kommt sie durch oder kommt sie nicht durch. Also es gab auch Leute, die zurückgeschickt wurden an der Grenze. Und ich saß dann in Karlsbad und habe gewartet. So. Ja, und dann war es, wie gesagt, dann war sie da und einen Monat später war sie weg. Und das war wirklich Hölle. Also da bin ich echt durch nochmal so eine Hölle gegangen. So 3 Monate lang habe ich mich nur von Alkohol ernährt. So. Ich sah aus, ich habe in schnellster Zeit 12 Kilo abgenommen. Ich sah wie so ein Zombie, also wirklich ganz schlimm. Meine Katzen haben natürlich auch gelitten und alles um mich herum. Und irgendwann habe ich, nachts bin ich aufgewacht und habe meine Mutter in der Ecke sitzen sehen. Und die hat mit mir gesprochen und gesagt, das geht so nicht weiter. Ich sehe die noch echt so sitzen. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht wirklich jetzt nicht so weiter. Du musst jetzt irgendwie die Reißleine ziehen, du musst jetzt irgendwie, sonst gehst du kaputt, wirst du verrückt. Und mit Hilfe von Freunden, peu à peu, kam ich dann auch wieder, sah ich wieder die Sonne. So, und dann trat auch schon die nächste Frau in mein Leben und das war dann wurde alles gut. Ja.
Wahnsinn. Ja, es ist lustig, ne? Wann war ich das erste Mal in Berlin? 94. Und war dann immer bei meiner Freundin Anne, die kennst du ja auch noch, zu Besuch. Und hatte mich da auch verliebt in Rüdiger, irgendwann im Sommer hier. Und habe dann auch, ich hätte ja noch 2 Jahre auf der Oso gehabt, auf dem Internat. Und habe dann da auch alles abgebrochen, habe meiner Mutter einen langen Brief schreiben lassen, dass ich psychisch bla bla so und so belastet bin. Ich kann nicht mehr zur Schule zurückkommen, weil wir hatten ja einen Vertrag bis Ende des Jahres, den sie hätte zahlen müssen. Und bin dann da raus und bin im Sommer nach Berlin umgezogen. 96 war das, meine ich. Und kam hier an, um diese Beziehung leben zu können. Und er hat am ersten Tag vor meinen Augen mit einem anderen Mann Sex und die kamen dann zusammen und ich dachte, lag da auch und habe gedacht, okay.
Scheiße.
This cannot be.
Scheiße.
Und habe dann, Anne war nicht da, ich habe in ihrer Wohnung gewohnt, in der Waldemarstraße auch da im Kiez. Und habe dann, ich glaube, eine Woche lang Alanis Morissette gehört, rauf und runter und habe mir die Hocke zugeheult und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das reicht jetzt. Und ich gehe jetzt zurück aufs Internat, ich mache mein Abi und ihr könnt mich alle mal im Arsch lecken hier. Aber auch wie blöd, ne?
Ja.
Da stellt man alles auf den Kopf, dreht sein Leben um und dann, ja, vielen Dank.
Zack, die Bohne, wirklich, der Finger. Aber sowas von, meine Fresse, ja.
Wahnsinn.
Ja. Boshaft.
Ja, man kann schon echt das falsche Pferd setzen manchmal. Damn. Ja.
Tja.
Wie war das denn, wo wir gerade von Frauen und Männerliebe sprechen, wie war das im Osten, als du dein Coming Out hattest? Wie alt warst du da?
Warte, das war 81. mit 16, 17.
Wie wurde das aufgenommen? Wie war das generell?
Meine Schwestern wussten das schon alle. Also gerade meine Lieblingsschwester, die Evelyn, mir erzählst du nichts Neues, wusste ich schon. Das fand ich ganz toll. Aber meine Mutter, oh wow. Und wie gesagt, wir haben ja noch zusammen gewohnt in dieser großen 4-Zimmer-Wohnung. Und die hat kein Wort mit mir gesprochen.
Wirklich?
3 Wochen lang. Nicht guten Morgen, nicht gute Nacht, nichts. Und wie gesagt, wir waren wirklich auch eng miteinander. Gar nichts. Nichts. Und ich dachte, ich halte das nicht aus. Ich war ja trotzdem ich habe das alles nicht verstanden. Ne? Ja. So. Und ich meine, okay, dazu muss man das sagen, ich bin damals so groß geworden, da hieß es, Homosexualität ist was Schlechtes, ist eine Krankheit und sowas. Also ich war krank. Aber ich habe es natürlich nicht so gesehen, ist ja auch nicht so. Aber ne, was du im Kopf da hast und da. Und er hat, wie gesagt, 3 Wochen lang nichts, kein Wort. Und ich habe gelitten wie ein kleiner Hund. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's mir. Und dann bin ich, ich wusste, wann sie von Arbeit zurück nach Hause kommt. Bin zum Bäcker, habe Kuchen gekauft, Blümchen, Kaffee gekocht, Kerze auf den Tisch, Blümchen auf den Tisch, Kuchen. Und dann kam sie so, jetzt hinsetzen. Ich halte das nicht mehr länger aus. Komm, jetzt setzen wir uns hin. Und dann habe ich gesagt, was ist mit dir? Warum bist du so? ich bin doch trotzdem noch deine Tochter. Und ich habe dich doch trotzdem noch ganz sehr lieb. Mhm. Und dann fängt es an zu heulen. Was habe ich falsch gemacht? Oh Gott, immer diese Frage.
Ja, ja.
Immer diese Frage. Ja, du hast gar nichts falsch gemacht. Ich hatte die schönste Kindheit, die ich mir vorstellen konnte. Mhm. Es ist alles gut, es ist nicht deins. So. Sag, guck mal, Delfine sind auch so. Das wusste ich damals schon. So.
Das ist Westpropaganda.
Hat sie nicht gesagt, aber das war in dem Moment auch kein Trost für sie. Wir sind ja keine Delfine. Nein, hat sie nicht gesagt, aber ja. Ne? Es war ein Geheule und es war ganz schlimm und sie gab sich so viel Schuld und ich konnte nur reden, dass sie nicht schuld ist und dass ich ja auch nicht, ich kann mir es ja nicht aussuchen und sie will doch, dass ich glücklich bin und ich kann nur so glücklich sein und das war ja auch ein Ding, bis ich das erstmal herausgefunden habe. Mhm. Und als ich es wusste, war es natürlich erstmal schockierend, aber auf der anderen Seite war es ja auch so erleichternd. Oh Gott, ich weiß endlich, was ich bin. Und irgendwann so nach ein paar Stunden und war es dann so, dass sie sich beruhigt hatte und wir uns sozusagen so verabschiedet haben, dass sie sagte so, aber bring nicht so viel Mädchen mit nach Hause. Aber sie hat bis zu ihrem Tod, und sie ist jetzt sie ist 2011 gestorben, ist mit 90 Jahren, also auch alt geworden. Bis zu ihrem Tod hat sie immer wieder, na, hast du jetzt mal ihn kennengelernt? Gibt es jetzt endlich mal einen Mann in deinem Leben? Sie hat es wirklich nie verinnerlicht, sie hat es immer außen vor gelassen und auch alle Mädels, die ich mitbrachte, die hat es auch spüren lassen, dass sie das nicht gut findet.
Gab es denn irgendeine Art von queerer Repräsentation im Ostfernsehen, in der Literatur, irgendwo im öffentlichen Raum, dass du gesagt hast, da ist jemand, von der weiß ich, die ist lesbisch oder von dem weiß ich, der ist schwul? Gab es sowas?
Im Osten?
Ja.
Nee.
Nee, war?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Charlotte war euch auch noch kein Begriff.
Nee, das hatte ich ja erst dann in Berlin mitgekriegt. So. Aber da, nee, also es gab halt ein paar Schwule oder so, wo du wusstest, ja, der ist schwul oder so, ne? Aber ansonsten, also irgendwer Öffentliches oder so, nicht, dass ich wüsste. Nee. Auch in der Popwelt nicht so, also. Ja, da, wo ich es mir gewünscht habe, natürlich, aber nicht eine, wo ich wusste oder einer. Oder gerade die 80er, guck mal zum Beispiel Boy George oder ja, so, ja. Was ja ziemlich offensichtlich war. Aber für mich war das irgendwie so, naja.
Na, er hat es ja auch ewig nicht gesagt.
Ja, eben. Ja, und es ist halt, es sind die 80er und die waren ja eh teilweise so androgyn.
Ja.
Ne? Ein Bowie, da wusstest du ja auch nie irgendwie so. Aber im Osten, nee. Nein.
Wie war denn, gab es eine Szene bei euch oder gab es Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen oder war das?
Also da ich ja nie einen Hehl draus gemacht habe,
ja.
So, ich war ja immer ich habe das öffentlich zugegeben, ich bin mit meinen Freundinnen, die paar, die ich damals hatte, immer offen, also das, und es gab natürlich so das Theatercafé oder so, wo du wusstest, sind ein paar Schwule oder ein paar Lesben so. Aber um mich herum waren dann auch einige. Also das fand dann auch noch separat sozusagen noch mit statt. Und ich war so.
Jetzt hast du die Leute nicht nur zum Punk angestiftet, sondern
auch lesbisch gemacht. Ich habe die lesbisch gemacht.
Mensch, Kim.
Hoch.
Kein Wunder, dass die sich loswerden wollen. Das geht doch nicht.
Die DDR stirbt aus.
Jesus. Ah,
nee, aber das Witzige ist, ich hatte jetzt erst vor kurzem wieder so ein Geschichtscamp und zwar in Karl-Marx-Stadt.
Ja.
Und das waren so 19-Jährige, die haben das Fachabi machen die da gerade und gehen alle in so soziale Berufe und so. Und das war ein ganz toller Tag. Die haben den Raum gestaltet, so punkmäßig, und da hing eine große Flagge mit toten Hosen und dann so eine Schaufensterpuppe hingesetzt mit einer Lederjacke mit so richtig Nieten voll und so, also ganz süß. Und da saß einer dabei, der sagt, ja, meine Mutter kennt sie noch. Die war ich war ja bekannt wie ein bunter Hund da unten. Ne?
Prominent warst du.
Oh, prominent, sagt man das ja heutzutage, genau. Er sagte ja, dass seine Mutter mich kannte eben auch von früher. Und dann Der Oscar war sein Name, also Oscar, super Name. Und der war ganz frech, der hat immer ganz viele Fragen gestellt, obwohl er der ruhigste von der Klasse war. Es war unglaublich schön. Und irgendwann sagte er, also weißt du, ist dir das bewusst gewesen, dass du so angehimmelt wurdest? Und ich so, was? Wie an ich angehimmelt? Nee, meine Mutter hat dich angehimmelt. Ich so, sofort Telefonnummer. Nee, er sagte dann auch wohl, nee, es wäre wohl so gewesen, dass viele mich angehimmelt hätten. Ist mir nie aufgefallen. Also habe ich meine, es war natürlich cool. Ich, wie gesagt, Kim, ja, jetzt kommt die da rein. Ah, da kommt Kim mit. Da. Das war natürlich klar. Es war auch toll. Ich war sau cool. Und das war tolles Gefühl, aber so angehimmelt, das habe ich nie so gesehen. Aber ich weiß halt von einigen Frauen, dass es ganz wichtig war, dass es mich gab. Dadurch, dass sie halt gesehen haben, da ist auch eine und die macht kein Hehl draus, dass sie dadurch Mut geschöpft haben. Das haben mir auch schon ein paar gesagt. Und das ist ein ganz großes, warmes Gefühl in meinem Herzen. Das ist echt irre. Das habe ich ja auch nicht gewollt. Also nicht so forciert oder so, sondern das einfach, weil ich so war, wie ich war, war das sozusagen ein Nebeneffekt. Und den finde ich richtig cool.
Ich liebe das auch. Ich finde, das ist auch super, super wichtig. Und das ist ein Feedback, das man immer wieder auch bekommt, das ich auch immer wieder auch bekomme. Die Tatsache, dass ich nichts verstecke, was ich bin und dass ich damit offen und ehrlich durchs Leben gehe, inspiriert ganz viele Leute oder es inspiriert nicht, aber es hilft, sich nicht alleine zu fühlen, sich nicht isoliert zu fühlen, sondern zu wissen, da ist jemand, dem geht's wie mir.
Genau.
Und ich bin nicht verrückt, ich bin nicht crazy, sondern ich bin selten.
Ja, so. Genau.
Da ist jemand so selten wie ich und Connection.
Genau.
Das kann schon echt auch helfen.
Ja. Ja.
Dollar helfen. Ja. Du bist dann, hast ja gerade schon angesprochen, dein erster Abend im Puel. Erzähl mir das bitte mal. Ja, Schatzi.
Oh, we're doing it. Oh mein Gott. Also ja, mit dieser Frau da von dieser Arbeitsstelle, die ich sehr süß fand, die leider aber besetzt war.
Besetzt.
Vergeben besetzt, wie auch immer. Sie und ihre Freundin und ich, wir sind ins Puel. Und ich, man muss ja sich überlegen, ich habe ja jahrelang eben diesen Liebeskummer gehabt, weil ich ja meine Freundin so vermisst habe. Also mir ging es auch nicht so gut. Aber wir sind da rein. Und ich meine, jeder, wer das Puel nicht kennt, also man kommt rein, es ist rechtzeitig
ein langer... Was ist denn da heute drin? Also wir müssen jetzt mal, das ist Motzstraße runter und dann rechts Fugger oder was ist das?
Das ist ziemlich an der Ecke von der
Motz-Ecke.
Ach du Heilige, ist das die Fugger? Kalkreuth?
Kalkreuth kann sein. Ne?
Kalkreuth, glaube ich auch. Ja.
Ich packe es in die Shownotes, ich suche es raus
und packe es in die Shownotes. Irgend so eine, es ist eine normale Kneipe, glaube ich, geworden.
Na, es war dann, ich glaube, da war dann nochmal was anderes drin und ich weiß gar nicht, was es jetzt, ob das jetzt eine Kneipe ist oder ob das ein Burgerladen mittlerweile ist oder nicht.
Oh Gott, wie traurig.
Naja, aber der ganze Kiez da unten ist ja total verspießt.
Verbürgert.
Ja, total
zugebürgert. Zugebürgert. Das wollen wir nicht. Nein. Genau. Puel. Genau, du kommst rein und rechts halt ein langer, langer Tresen, ein ziemlich langer Gang und dann hinten, also eigentlich war es ja ein Schlauch, ein richtiger Schlauch, hinten dann die Tanzfläche, aber und nach der Tanzfläche gab es ja auch nochmal das DJ-Pult und noch einen kleinen Tresen. Ich kam rein an dem ersten Tresen, die die, oh Gott, warte, nee, das ist, ich sehe es gerade vor mir. Rechtsseitig die Sparkassenangestellten-Fraktion und geradezu Tanzfläche und der hintere Tresen die Trackerlesben-Fraktion. Aber wirklich voll im Klischee.
Ja.
Kariertes Hemd, Jeans, Westernschuhe und ein Schlüsselbund.
Ja.
Und die Damen, die Sparkassenangestellten, hochtopierte Haare, Kostümchen und immer, also Femme. Ne? Totale Trennung. Und das war ich ja überhaupt nicht gewohnt, weil bei uns war alles durcheinander.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Und ich dachte, du Heilige, weder die eine Geschichte noch die andere Geschichte ist irgendwas für mich. Also das war, Ich war todtraurig. Also nicht nur, dass es schlimmes Bier gab und hässliche Brötchen und labberige Schnitten. Es gab auch nur nichtssagende Frauen. Es war ein Drama. Dieser Abend war ein totales Drama.
Gab es eine Schlägerei?
Nein, es gab ein Geschubse, aber keine Schlägerei. Aber ich habe schon Schlägerei da ja auch. So. Um die Ecke war ja die zwei.
Ja.
Die war ja auch noch ganz, die hatte wieder das andere Klientel, ja. Eher das alternative Klientel.
Ah.
Das war interessanter.
Ah.
Ja.
Na, weil kennst du Isabel noch, die auch Fassbinder gedreht hatte damals? Die ist heroinabhängig, ist gestorben vor ein paar Jahren.
Nee, müsste ich ein Bild sehen.
Die kennst du bestimmt. Und die hatte eine Zeit lang im PE dann oder im PL, weiß ich nicht mehr, in einem, also ist der gleiche Laden, aber welche Inkarnation, die Tür gemacht. Und die hatte halt jeden Abend so Schlägereien da. Und man sagt, also bei uns gibt es jeden Abend Schlägereien. Ich war so, was? Hm. Also im Schwulenladen gibt es keine Schlägereien. So, nö, die Lesben, die hauen sich.
Hm.
Und irgendjemand sagt dann auch, der Laden hätte deswegen zumachen müssen, was ich nicht glaube, aber maybe it is true. Aber ja, es gab halt immer irgendwie Keile. So, ne?
Also es gab oft Keile. Es gab auch oft im Osten, das war ja auch so. Also da hast du schon gemerkt, so. Und ich war kein Schläger. Aber wir mussten uns ja auch häufig wehren,
ja.
Weil wir wurden ja als Punks auch sehr häufig angegriffen. Ja. Sehr heftig.
Ja. Damals, das waren noch keine erklärten Nazis, das waren einfach dann engstirnige Arschlöcher?
Oder engstirnige.
Vom Westen?
Schon? Nee, jetzt rede ich gerade vom Osten.
Ja.
Nee, engstirnige Arschlöcher, ja. Mit Nazis, also es gab ein paar, aber das war jetzt wirklich so, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern.
Hm.
So, das kam auch erst ein bisschen später, als ich schon weg war, wurde ja. Das noch massiver. So. Ja. Also dann trat es wirklich mehr zutage.
Ja, und nach der Wende dann massiv.
Und, ja, ich meine, Nazis gab es da immer schon und Rechtsradikale. Hm. Sie traten halt nicht so auf oder du hast es denen nicht so angesehen. Hm. Na, so. Aber die uns da angriffen, das waren wirklich engstirnige Arschlöcher. Mhm. Also da gab's die schlimmsten, da gab's richtige fette Schlägereien. Mhm. Also einmal eine ganz große Schlägerei im Bus, der ganze Bus musste dann geräumt werden. Und wir aber wir haben nicht angefangen, wir haben uns wirklich einfach nur gewehrt.
Ja.
So. Aber wer wurde dann abtransportiert, das
ja,
waren,
ist ja klar.
Ne, ist logisch.
Wie heute.
Mhm.
Ja.
Genau,
ja.
Genau.
Da hat sich nichts geändert.
Nee, da hat sich nichts geändert. Ja, und einmal war es halt, also die erste heftige Geschichte, das war wirklich, da war ich 16, war noch in der Lehre und wir waren zu sechst, so drei Mädels, drei Jungs und sind ins FZ und so eine Baracke gewesen, war ganz coole Disse und sind rein und dann, es gab so eine Clique von Typen, die machten uns die ganze Zeit an, rempelten uns an, kippten mal kurz Bier über uns oder, also die ganze Zeit und wir waren 15, 16, alle miteinander. Und dann war vorbei und dann sind wir raus und dann sehe ich, wie zwei dieser Kerle und das waren Kerle. Den Toni von uns, ein ganz schmaler Hänfling, da in der Mangel hatten. So, und ich bin dazwischen gegangen und habe gesagt, hier, stopp, hört auf und dödödö. Und in dem Moment sehe ich bloß, wie ich hier Handkante an den Kopf und fliege mit dem Kopf auf die Bordsteinkante, habe echt Glück gehabt, war kurz mal weg und will aufstehen und sehe dann nur einen Schuh auf mich zukommen.
Oh Gott.
Und da war der Zahn weg.
Oh Gott.
Ja. Und ich war 16. Und wegen nix. Wir nichts.
Großen Dank an die Männlichkeit.
Ja.
Wieder mal.
Ja. Und zwei Wochen später wollten wir da rein. Wir kamen nicht rein. Wir hatten Hausverbot.
Ihr hattet Hausverbot.
Die sind an uns vorbeimarschiert.
Ja, ja.
Das war nochmal so ein. Also, das war richtig, wo ich dann auch. Ich war richtig unter Schock, weil ich habe das einfach nicht verstanden. Wie kann das jemand antun?
Hm.
Uns, wir haben nichts getan.
Hm.
Also, das. Schlimm.
Schatz, erzähl mir von der Wendenacht. Zu fröhlicheren Themen. Erzähl mir von der Wendenacht. Wie war das für dich?
Oh, die Wendenacht. Hör bloß auf da. Also ehrlich, wisst ihr?
Kein fröhliches Thema?
Nein,
oh.
Nein, kein fröhliches Thema. Also ich hatte damals eine Band und wir hatten Probe und danach sind wir bei uns, schräg gegenüber war damals die Museumskneipe.
Ja.
Ich habe zu der Zeit auf der Glogauer Straße gewohnt, also ziemlich nah dann am.
Du bist wirklich im Kiez immer so im Quadrat rumgezogen.
Das
ne?
war doch meins.
Toll.
Ich wollte doch immer, als die mich gefragt haben, wohin ich denn ausreisen möchte, sage ich West-Berlin und dann Kreuzberg. Das war klar. Und ich war immer in Kreuzberg unterwegs. So, Glogauer Straße, ich da gewohnt. Wendenacht, wir hatten Bandprobe danach halt in diese Museumskneipe. Die war auch wirklich sehr lustig. Das war eine coole Kneipe. Und hatten ziemlich Ehen getrunken, alle miteinander. Mhm. So. Und ich war ziemlich betrunken, komme nach Hause und mache das Radio an und dann, ja, und die Leute und alle begrüßen und Sekt und läuft und bla bla bla. Und ich, was ist denn das für ein blödes Hörspiel? Und habe mich hingelegt zum Pennen. Ne? Ein paar Stunden später klingelt mein Telefon, da ruft mich die Mutter meiner damaligen Freundin an, die im Osten waren, aber die hatten ein Telefon und die rief mich an, ah, und die Zitrone ist unterwegs zu dir und was ist denn ja, na merkst du es denn nicht und hier die Mauer fällt, lalala, und ich so, ich will schlafen. So, ich wollte einfach nur schlafen. So, und dann klopft es ans Fenster und da war Zitrone und wollte mit mir auf den Kuhdamm. Du musst, du darfst doch die Geschichte nicht verschlafen. Ach, scheiße, wir schlafen. Und dann hat sie es wirklich mir Kaffee eingeflößt und dann sind wir auf diesen unsäglichen Kuhdamm, den ich eh nicht leiden mag. Und dann diese ganzen Trabis und diese ganzen Menschen und es war furchtbar. Ich fand das ganz furchtbar. Ich wollte dann nur noch schnell nach Hause. Ich habe mich nicht gefreut. Dazu am nächsten Tag, jetzt kommen die alle hierher. Scheiße. Ich fand's scheiße. Es ist der erste Impuls.
Ich hatte mir das so anders vorgestellt. Ich habe Melli gefragt zu ihrer Wendegeschichte und Melli war so, na, wir sind zu Hause geblieben. Nicht so, was? Wir haben in der Nähe von der Grenze gewohnt, aber wir sind zu Hause geblieben. So eine Woche später sind wir mal rüber, wo ich auch dachte, hä? Du erzählst mir, ich dachte, jetzt kommt die geile Geschichte. Nee. Ich habe die Ökerin hatte ich im Podcast, die hat erzählt, sie war mit Wiglaf Droste unterwegs in der Nacht und Wiglaf Droste und Max Gold. Da hätte ich nachfragen sollen, das habe ich verpasst.
Ja, weißt du? Den das wäre bestimmt anrufen. Interessant geworden.
Öker, ich rufe dich nochmal an. So. Ja, gut, also du fandst es erstmal scheiße. Kudamm war voll, überall ja. Trabis.
Aber ich wollte auch nicht.
Das Gejohle.
Ach, was mich im Nachhinein wirklich ärgert. Also man hätte auch an den Moritzplatz gehen können.
Ja.
Das wäre bestimmt viel lustiger gewesen. Ne? Oder nearby. Mhm. Heinrich Heine, ja genau, ist ja, ja da, ja. Genau. Aber nee, diese Olle wollte, Entschuldigung, aber.
Mensch, Zitrone.
Ja, sorry. Und dann halt wirklich ein paar Tage später, ich hatte plötzlich Besuch von Leuten, die sich die ganzen Jahre nicht gemeldet hatten. Ständig volle Bude. Ich meine, teilweise, über manche habe ich mich wirklich gefreut, die auch wieder zu sehen und so, ganz klar. Aber manchmal dachte ich auch so, Alter, ich weiß nicht. Also ich war so wirklich zwischen den Stühlen. Klar war es eine aufregende Zeit und das alles, aber ich war wirklich zwischen den Stühlen. Mhm. Ich weiß dann den ersten Besuch in Karl-Marx-Stadt, da bin ich mit Frank, der zu der Zeit auch in West-Berlin war. Wir sind zusammen nachts über die Oberbahnbrücke, genau, da war ja auch ein Übergang, und durften wir gar nicht, aber haben wir gemacht. So, und die, ja, sie müssen heute Abend wieder zurück, ja, schon klar, irgendwie, ne, und wir sind dann halt nach Karl-Marx-Stadt gefahren, so ganz, ganz früh mit dem ersten Zug und dann nächsten Tag wieder zurück, so, und als ich dann durch Karl-Marx-Stadt ging, das war so der Moment, wo der mir wirklich ziemlich nah ging, weil erstens hatte sich die Stadt dort, wo ich wohnte, völlig verändert. Ich bin im Viertel groß geworden mit Altbauten, tolle Häuser, die waren alle weggerissen und es stand furchtbar hässliche Neubauten da. Das war echt ein Schock. So. Und dann, na gut, es war natürlich toll, Mama zu sehen, ne, Schwestern zu sehen und so. Und dann halt abends auch mal auszugehen und zu kicken. Aber irgendwo, ich fühlte, ich bin total fremd. Mhm. Total fremd, nicht mehr meins. Mhm. Und das war, glaube ich, so auch schmerzhaft. Hm. So. Klar war es toll, dass es passiert ist, ganz klar, kein Ding, aber mein, wie gesagt, ich wohnte da mal so Hochparterre und dann wurde ja Treptower Park, wurde ein neuer Grenzübergang geschaffen und dann liefen die auch alle an mein Haus vorbei und bin bei Neunköfen. Oh, wir müssen doch noch zu Aldi, oh nee, ich will doch noch zu Karstadt. Ich weiß, du hast ja alles gehört, ich dachte nur, oh nee, ich möchte das nicht. Ja, meine Geschichte. Schade, dass ich dir nicht mit einer lustigen dienen kann.
Ja, ich muss einfach die Ökerin anrufen.
Die Ökerin an, jawohl.
Ab wann waren denn dann die Stasi-Akten zur Einsicht geöffnet? Ab wann durfte man?
Ich habe die, oh Gott, ich habe die, ich glaube, ich habe die 94 beantragt und 98 bekommen. Oder 90 beantragt und 94 bekommen. Nagel mich jetzt nicht fest.
Ja,
Mitte der 90er, ich sage mal Mitte der 90er habe ich sie bekommen. Ich musste 4 Jahre warten, weil die überall gesucht haben. Mhm. Alle Stasi-Büros und ne, in jeder Stadt gab es ja.
Das musste ja erstmal zusammengetragen die,
genau,
werden. Genau, katalogisiert werden und
da. Genau. Ja. So, und dann habe ich die, dann habe ich einen Brief bekommen, so, ihre Akte ist einsehbar. Dann und dann, dort und dort, das war auf der Mollstraße, mhm. Berlin-Mitte. Und ja, dann bin ich dahin und die
wusstest
waren,
du, was dich erwartet?
Nein, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich war ganz gespannt. Was ich ganz toll fand, dich hat jemand sofort begrüßt dort mhm. und erstmal instruiert und so passiert das jetzt. Sie gehen jetzt dort und dorthin, falls was ist. Wir sind jederzeit da, weil es gibt schon Leute, die sind umgekippt, natürlich, mhm. klar. Gab ja da auch haufenweise schlimme, schlimme Geschichten.
Also du musstest die vor Ort lesen, du konntest die nicht mitnehmen, sondern...
Genau, ich musste die vor Ort lesen, aber ich habe sie kopieren lassen mhm. und musste dann halt die Kopien bezahlen, was okay ist.
Ja, ja.
Und habe sie dann bekommen. Also ich habe sie bei mir zu Hause liegen. So. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und dann kam halt eine Akte mit 300 Seiten und dann habe ich halt angefangen zu lesen.
Deine war sicherlich eine der dickeren.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und ja, es war schon, naja.
War das denn dann, also da kommt jetzt der Idiot in mir raus, war das chronologisch geordnet, sodass man es auch wirklich so in einem durchlesen konnte oder musste man sich das richtig erarbeiten und erstmal gucken, was heißt hier überhaupt was und wie ist das kodiert?
Nee, das war schon nach Datum geordnet. Mhm. So, und erste Eintragung dann und dann und letzte Eintragung dann mhm. und dann und viele, viele Befehle und viele Berichte von eben diversen EMs um mich herum und
inoffizielle Mitarbeiter.
Ja, ja. Genau. Ja. Und unter anderem halt eine, die ganz ausgiebig geschrieben hat, handschriftlich auch. Und ich dachte, das ist jetzt nicht wahr und überhaupt nicht auf die Idee kam, wer könnte das sein? Und
die hatten alle Decknamen, ne?
Ja, die hatten alle Decknamen, genau. Und das war IM Carmen, genau. Also es gab zwar eine richtige Carmen bei mhm. uns, aber das war sie natürlich nicht, wäre ja schön blöd. Mhm. Ja, die hat sehr detailliert nicht nur geschrieben, sondern auch Befehle empfangen, um eben zu intrigieren, mhm. mich sozusagen von der Clique, sag ich in Anführungsstrichen, zu trennen. Sie hatte den Befehl, mich dazu zu treiben, den Ausreiseantrag zu stellen. So, also die wollten mich ziemlich frühzeitig, war klar, die wollten mich loswerden. So. Und diese Frau war, wie sich später herausstellte, eine meiner engsten Freundinnen. Und ich hatte ihr dann, also damals gab es so einen Versuch einer deutschen Facebook-Seite, wer kennt wen. Mhm. Ja, und sie hat mich da irgendwie gefunden und hat mich angeschrieben und so als Freundin adden. Und ich dachte so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Mhm. Und habe ihr dann geschrieben, dass ich weiß, was sie getan hat, weil ich hatte es, ich habe dann, also du kannst dann auch die Klarnamen mhm. Dir zusenden lassen.
Ah ja.
Und da war klar, sie ist das. Und dann habe ich ihr halt geschrieben, dass ich weiß, was sie getan hat und eigentlich nur wissen möchte, was sie dafür bekommen hat oder warum sie es getan mhm. hat. Weil das macht für mich nämlich einen großen Unterschied. Mhm. Viele wurden dazu gezwungen, irgendwas zu tun.
Erpresserisch.
Genau, ja. Ne, du kannst nicht studieren oder du kriegst nicht den Ausbildungsberuf oder deine Mutter ist krank, die wird nicht behandelt. Und also richtig, ja. Ne? Und einige gab es halt, die haben es eben aus Glauben an die Sache getan und wiederum haben es welche gemacht für Geld.
Oder um nach vorne zu kommen.
Oder um nach vorne, genau. So. Und für mich macht das wirklich natürlich. Einen großen Unterschied. Und deshalb wollte ich das wissen von ihr. Und ja, das habe ich ihr dann so geschrieben. Und daraufhin kam bloß die Antwort, du hast sie nicht mehr alle, das war's.
Ja. Hat sie sich einfach gemacht?
Ja.
Hast du nochmal nachgehakt? Oder hast
nee, ich habe es einfach sein lassen.
Also das ist jetzt nur ein Fall von vielen. Es gab natürlich viel mehr Leute um dich rum. Ich versuche mir gerade vorzustellen, was es mit einem macht, wenn man da sitzt und das liest und dann realisiert, okay, also klar, wusstest du, dass du bespitzelt worden bist und du wusstest, es gab Leute, aber dann zu wissen, wie viel es waren und wie nah an dir dran die waren, stellt man dann alles in Frage aus der, was da war? Ist das, reißt einen das emotional so raus, dass man dann plötzlich seinen eigenen Erinnerungen nicht mehr glaubt an die Zeit, wie das war und die Gefühle, die man hat für diese Leute, dass man sich so komplett isoliert fühlt? Oder konntest du das irgendwie trennen und einsortieren? Und
nee, also ich habe da nichts jetzt in Frage gestellt, außer eine Geschichte, wo ich eben, wo eine Begebenheit war und ich wusste, sie war dabei und hatte mit ihr noch telefoniert. Ich sagte, du warst doch da und da mit dabei und lalala. Und sie immer, nee, war ich nicht, war ich nicht, war ich nicht. Und da, wo ich dachte so, hä, spinne ich jetzt? Aber ich dann später noch jemand anders angerufen habe, na klar war die dabei, na, natürlich. Und ich dachte so, hä? Aber ich hab nichts in Frage gestellt, nicht meine Erinnerung, gar nichts. Und ich habe einfach nur gedacht, du blöde Sau. Also, entschuldige Sau, nein, nee, du blöde Arschloch. Kackepups.
Person.
Person, genau.
Neue Schimpfwörter mit Kim. Guten Tag. Ja.
So, ich dachte, du musst dich im Spiegel angucken.
Ja.
Ich kann mich im Spiegel angucken. Jederzeit. Aber du musst dich im Spiegel angucken.
Und du hast ja vorhin gesagt, dass die auch versucht haben, deine Mutter einzuspannen. Gab es sonst Leute in deiner Familie auch?
Nee.
Glück nee. Gehabt. Weil das gab es ja tatsächlich häufig.
Das gab es, ne? ja.
Mutter, die Tochter oder die Schwester, die, ja.
Nee, aber da wir auch so, also, ne, meine Schwestern, wie schon gesagt, wir waren ja auch sehr auseinander immer, ne? Also die nächste, die Sibylle, die ist 6 Jahre älter als ich. Dann kam die Evelyn, die ist 12 Jahre älter als ich. Und dann, ne, so, von daher haben die wahrscheinlich keinen Grund gesehen, sie so zu involvieren. Und wir haben ja auch nicht mehr zusammen gewohnt. So, das war dann halt wirklich nur, also was heißt nur, das waren Arbeitskolleginnen und Kollegen und es waren Freunde und Freundinnen, sowas halt, ja. Und halt, wie gesagt, der, wo die letzte Party stattgefunden hat, der hatte zumal, also sehr, das ist eine interessante Geschichte, der hatte damals, als ich da auch noch im Osten war, hatte er den Befehl, ich war 19 und meine damalige Freundin war 17, hatte er den Befehl, mich und sie bei sexuellen Aktivitäten zu fotografieren. Und diese Fotos wären dann bei ihm in einer fingierten Hausdurchsuchung gefunden worden. Und ich wäre in Knast gekommen wegen Verführung Minderjähriger.
War das dieser christliche Leiter von diesem Treff, wo ihr euch immer getroffen habt? War das der Typ? Da gab es doch auch einen, meine ich zu erinnern, der so einen Jugendtreffpunkt geleitet hat. War der das?
Ah, nee. Das hatte auch nicht mit Christen-Dingen zu tun. Nee.
Das sind ja bei mir immer die Bösen.
Der hat auf dem Friedhof gearbeitet. Das ist das Einzige, auf dem kirchlichen Friedhof. Okay. Also, ich erinnerte mich dann auch, dass der mich damals gefragt hatte. Und der war auch stadtbekannt, dass er halt gerne Aktfotos und so macht. Und ich habe dem natürlich gleich, ich habe gesagt, bei dir kommen sie wohl langsam, oder? Ja. Also geht gar nicht. Aber es gab diesen Befehl und das steht wirklich so auch in der Akte. Und da war mir, also wenn du das liest, da ist ja schon irgendwie ein bisschen anders. Ne?
Ja. Horror. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung machen. Nämlich, ich glaube, also wir haben ja zusammen Wegstöcker gemacht, ich meine das erste Mal 2001 oder 2000 und das Jahr davor, du warst ja federführend auch mit dabei bei Wegstöcker, ne? Bei der Berliner Version von Wigstock quasi, eine sehr, sehr berlinerte, durchberlinerte Version. Und das Jahr, bevor ich angefangen habe mitzumachen, war das Thema des Stücks, also es war eine richtige Inszenierung und das Thema war Ellis Bierbar, richtig?
Ja.
Ja. Magst du uns kurz was über Ellis Bierbar erzählen? Weil das ist ein Stück queerer Berliner Geschichte, die Leute wissen müssen.
Also so viel wie über Ellie weiß ich jetzt auch nicht, aber sie hat halt, sie war die erste homosexuelle Frau, die erste homosexuellen Bar in Berlin aufgemacht hat.
Direkt am Görlitzer Bahnhof?
Direkt am Görlitzer Bahnhof, am Skalitzer, ist das die Skalitzer Straße, ne? Ja. Und zwar 1923.
Wahnsinn.
Ja. Und bot halt den ganzen Leuten da auch ein Etablissement sozusagen. Also es gab da auch die Flagellantenpartys und so im Hinterzimmer.
Also mit Peitsche.
Mit Beize, genau. Und sie hatte auch einige Prominente da zu Besuch irgendwie.
Über die Jahre Marlene und
genau, die Knef und diese genau, Riesen. Genau. Und hat nach dem Krieg auch gleich wieder aufgemacht, so. Hat aus Goebbels Büro, das hat sie tatsächlich, den Sessel, den Schreibtischsessel und die Lampe mitgenommen.
Wahnsinn.
Und in ihre Bar gehängt.
Wahnsinn.
So, ja. Genau. Und die Bar existierte noch eine ganze Weile, bis Elli dann starb. Und dann hat sie eine Stammkundin, die, also Stammgästin, die da auch immer war, übernommen und weitergeführt. Aber wie lange, kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ja. Jedenfalls diese Idee, Ellis Bierbar als Ort zu nehmen und aber den Spielraum über die ganzen Jahre zu gehen zu lassen, finde ich nach wie vor phänomenal.
Ja, wir haben es auch neulich nochmal geschaut. Ich glaube, vor einem Jahr haben wir es zusammen nochmal geguckt.
Ja.
Auf krümmeliger DVD, irgendwas.
Ja, nee, ich glaube, bei Vimeo ist es auch zu sehen.
Bei Vimeo, genau. Ja, ich packe es in die Shownotes, ich suche es raus und packe es euch in die Shownotes, dann könnt ihr es auch angucken.
Ja.
Ist eine...
Qualitativ etwas... Nun, wir waren ja auch... Na, guck mal, wir waren, glaube ich, 37 Leute auf der Bühne.
Ja.
Ne? Bring die mal alle zusammen und das war schon, also das war schon eine große Leistung. Also ja. Gerade bei dem, bei der Stutenbissigkeit einiger Tunden... fand ich, dass wir das richtig geil hingekriegt haben und halt eben alle Themen angesprochen haben, die über die ganzen Jahre so aufliefen und immer in queerer Sichtweise.
Ja,
ja, also angefangen von den Nazis, Judenverfolgung und so weiter. Sie hat ja auch Juden versteckt in ihrem Keller, ja. Die Elli, und das haben wir auch mit reingenommen, angesprochen. Rüber zum Kriegsende, Wirtschaftswunder, 70er Jahre, Beatles, BH-Verbrennung. Wir hatten ja ganz vieles.
Noch oder so.
RAF-Attentat ja. War mit dabei.
AIDS dann natürlich.
AIDS-Tote, AIDS, genau.
Gloria mit roter Schleife auf der Bühne, genau. Als Engel des Todes.
Genau.
Weiß ich noch.
Ja, das war ein sehr, ich fand, das war auch ein sehr. Ja, also ein ganz starkes Bild.
Ja.
Und also. Es gab noch eine zweite Version danach, weil wir hatten so großen Erfolg und alle riefen, macht's nochmal. Und dann haben wir das nochmal im Esso gemacht, ein bisschen anders und haben dann auch, weil in der Zwischenzeit verstarb dann auch Lady Di,
ja.
Und haben das auch noch mit reingebracht. Und das war ganz skurril wieder. Ich glaube, das war Ingo Edeltraut, die mit der blutigen Perücke rein. Und Candle in the Wind, also hier, England's Rose. Nein, also ganz, ganz boshaft. Aber leider davon, von diesem habe ich kein Video, also ich weiß nicht, ob es eins gibt, weil das war nochmal qualitativ etwas besser, so auch ausgeleuchtet und so. Das andere fand ja im Sage, ja, genau. Den Tresen, also das Ganze, die Bühnengestaltung habe ich gebaut da in der WG, da im Flur und so, das war alles sehr witzig und es war wirklich traumhaft, weil es war ein Abend mit tollen Emotionen, mit tollen Menschen auf der Bühne und mit so viel Pickepacke voll Ereignissen, das hörte ja gar nicht auf.
Und das ist, also wenn man es anguckt, ist es halt wirklich auch ein Zeitzeugnis von Berliner Tuntentum vor RuPaul's Drag Race, vor Glamour, vor dem ganzen Ding, wo es halt irgendwie, ja, das ist halt, wie man es halt damals gemacht hat. So.
Ja.
Man ging halt auf die Bühne, man war irgendwie lustig, man war so ein bisschen trashig.
Renate
hat die Ellie gespielt, das war alles so mit, naja, ne?
Ja, wie sie halt so ist, genau.
Witzchen hier, Witzchen da, naja, jetzt kommt hier das Licht nicht, naja, jetzt mache ich mal hier drüben weiter. Was, habt ihr schon wieder gesoffen? Naja,
ja. So. genau. So cool. Wie sie sind, genau. Und das wäre heutzutage, würde das völlig anders aussehen.
Ja.
Völlig anders.
Ja.
Und es sind gerade mal irgendwie 20 Jahre dazwischen. Ja. Das ist schon der Hammer. Aber Renate und Konsorten haben ja auch immer gesagt, wir sind die Trash-Tunden.
Ja.
Ne? Wir sind die Trümmertunden. So ja. Maria 2000 und
Paula Sau,
ja, genau. Toll. Oh, die Linda. Als, ja, genau. Na, Linda war da nicht mit dabei. Ich glaube, die war nämlich nicht da.
Die war
da.
Doch das Faktotum am Tresen.
Ja, aber erst in der Version im Esso.
Ach so, okay.
Ja, die war das Faktotum und saß die ganze Zeit am Tresen.
Ja.
Aber es gab
wie
ja.
Wie sie das halt so gemacht hat.
Ja, immer. Wie sie das immer so macht, genau. Also wir waren auch sehr authentisch. Ja. Und es gab halt während dieser ganzen Show im Sage die Stammgäste, die auch wirklich nicht von der Bühne runtergegangen sind und sich immer wieder neu umgezogen haben, den jeweiligen Jahren entsprechend. Und du kriegst es gar nicht so wirklich mit. Und ich habe denen am Anfang gesagt, bitte sauft nicht wirklich Alkohol. Aber die haben gesoffen wie die Säcke. Und zum Schluss wäre beinahe Paula Sanner auf mich drauf gestürzt von der Bühne runter. Also es war... Aber es war ein absolutes Highlight. Ja. Es war großartig und ein Zusammenhalt für diese Sache, das war echt der Hammer.
Größtenteils unentgeltlich. Also, ne, das
bisschen, ja,
was man eingenommen hat, wurde dann halt irgendwie
jeder verteilt. Aber ja, 10 Mack oder so gekriegt. Ja.
Wochenlange Proben und Arbeiten und so.
Ja, gerade die Tanzgeschichten auch und so, der Hustle und so weiter. Ja. Und ja, klar, die Übergänge, einiges musste ja wirklich geprobt werden. Und alle waren mit dabei und mit Freude und auch mit den ganzen Kostümen und so viel selbst gemacht. Auch mag sie sein, wie sie möchte, aber Lena Braun, die dann als Emma Deal, genau, sie war ja die Emma Deal, die in jedem Jahr, jeder Jahreszeit kam mit den neuesten Drogen dann halt. Ne? Und wirklich mit ein paar tollen Ideen.
Diese,
ne?
Ja, hatte scharfe Outfits auch.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und kurz nach dem Krieg kam sie dann halt mit Baguettes und mit Zigaretten halt, klar. Ne? So, ja. Und das war, also jeder hat da sich selbst mit reingebracht und das war wundervoll.
Ja.
Ganz groß.
Wir haben danach noch, also es gab dann das Jahr drauf, war mein erstes Jahr, da haben wir die Nibelungen gemacht, dann haben wir Chorus Line umgebastelt das Jahr drauf. Also es gab viele schöne Wegstöckelstücke noch und das sind auch Sachen, die ich nicht missen will. Also die in meiner Erinnerung an meine ersten Jahre Berlin auch einen ganz großen, schönen, warmen Teil einnehmen, weil das eben so eine, diese Art von Zusammenarbeit kannte ich nicht und die habe ich sehr genossen. Hm. Ist halt dann leider auch von innen erodiert, wie so oft, dass dann, wie du schon gesagt hast, die Gastingtunden sich gegenseitig irgendwie das Leben schwer gemacht haben und dann das Ding am Ende kollabiert ist, ja. Leider.
Leider.
Ja, aber du hast gerade schon gesagt, also A, hast du natürlich gesungen, wunderschön gesungen, was du ja kannst und auch jahrelang wild getan hast mit deiner Glitter Explosion Band.
Ja.
Du warst ja ein nicht wegzudenkender Teil der Queen Community auch und hast immer wunderschöne Disco-Sachen gesungen. Ja, sehr geliebt. Aber du hast eben auch gebaut und das ist ja auch der andere Teil deines Lebens, ne? Dass du eine großartige Schreinerin? Du bist Schreinerin?
Tischlerin, ja.
Tischlerin, ja. Und das machst du auch immer noch, ne?
Ich mache immer noch, genau. Ich gestalte Möbel, ich baue Möbel, ich gestalte Räume, ich erstelle Konzepte, ich habe ein tolles Team, was hinter mir steht, wo wir auch alles Mögliche machen können. Jetzt eine große Baustelle hinter mich gebracht, einen großen Büroausbau mit einem schönen Lichtkonzept, was ich mir ausgedacht habe und was dann auch so stattgefunden hat, was mich wirklich begeistert und das ist wirklich so auch eine kreative Seite von mir, die ich wirklich immer gerne bediene und das ist das Schöne halt, wenn man einen Beruf hat, den man wirklich gerne mag.
Ja,
so.
Ja, das ist halt auch wirklich Qualitätsarbeit. Du hast ja, wissen viele Leute, du hast ja auch mein Bad und meine Küche gebaut für mich, habe alles angehoben wie Julia Child auf meine Höhe eben, was ja die normalen Küchen sind ja alle viel niedriger und Badezimmer eben auch. Und das, dadurch ist alles aus einem Guss und es ist aus einem wunderschönen Holz gearbeitet und so. Und es ist, alle Leute, die hier reinkommen, staunen immer, wer das gemacht hat, sage ich immer, es war die Kim.
Das war die Kim.
Meine lesbische Schreinerin, die meine Küche gebaut hat.
Jawohl,
ja. Genau. Du hast eine Website, ne? Die packe ich in die Shownotes.
Die wird gerade umgestellt, aber die kannst du nachreichen. Meine liebe Lucia, die kümmert sich gerade drum, weil die ist schon old-fashioned und die wird jetzt umgestellt und dann...
Na, ich packe sie rein und wenn man draufklickt, wenn noch nichts da ist, ist noch nichts da, aber wenn man draufklickt und es ist was da, dann ist es schön.
Genau, so machen wir das.
Mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du da warst, das war wundervoll.
Thank you for having me.
So ein bisschen durch die Zeit
zu stolpern. Das wollte ich schon immer mal
sagen. Thank you for having me.
Ja, thank you for having me. Es war schön mit dir.
Ja, wie immer.
Ja.
Ja.
Süßes.
Wunderbar.
Cool.
Ich danke dir sehr, wirklich.
Es war mir ein Vergnügen.
Super. Hast du noch irgendwas, was du pluggen willst, ansagen willst, worauf du hinweisen willst, irgendein Event, irgendein, nein?
Nee, im Moment steht auch gar nichts an.
Ja.
Nö. Nö.
Hören wir dich mal wieder singen irgendwo?
Bestimmt, ich muss mal gucken. Ich bin da auch, also ich kann, das ist ja das Manko, was manche Künstlerinnen haben, dass sie sich nicht vermarkten können selber. Mhm. Hängt mir ja auch an, von daher, mal gucken. Ausschau halten nach Kim Labelle.
Kim Labelle. Und wenn ihr jemanden wollt, braucht, der bei euch entweder was Tolles baut oder euch was Schönes singt, dann den Kontakt, E-Mail-Adresse oder was auch immer, die packen wir in die Shownotes und dann könnt ihr die Kim anschreiben.
Ja.
Geil?
Ja.
Geil.
Ja. Super. Okay.
Tschüss.
Bye, bye.